Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi Coffee Break. In diesem Format laden Thomas, The Voice, Exclusive HiFi und ich einen Special Guest auf eine Tasse Kaffee ein und wir unterhalten uns über die HiFi-Szene und spannende Produkte. Diesmal haben wir Jan Siveking von Siveking Sound im Studio und sprechen über Jans persönliche HiFi-Reise, den Weg zu Siveking Sound, Randgruppen der HiFi-Szene, die Marken Martin, Audioflight, Chatters Audio sowie einige mehr und erhalten von Jan spannende Plattenempfehlungen. Außerdem werfen wir den Blick voraus auf Thomas Hausmesse, die in Kürze ansteht. Ja, und da ist er, vollgepackt mit Lach- und Klanggeschichten, der liebe Jan. Schönen guten Abend, Jan. Hallo.
Guten Abend.
Und auch bei diesem Mann spiegelt sich stets ein Lächeln in seiner Kaffeetasse. Sei gegrüßt, Thomas. Hi.
Hallo.
Ich trinke ja keinen Kaffee,
ne? Ja, aber das ist völlig okay, weil du weißt ja, in diesen schicken Cafés kriegt man ja immer ein Glas Wasser gleich mit dazu. Und du bist jetzt einfach quasi entweder schon davor oder danach, das müssen wir uns jetzt dazu denken. Aber sehr schön, mein Lieber, dass du dir Zeit genommen hast, mal mit uns in den Coffee Break zu gehen und mal hier durchs Themenfeld zu marschieren. Und wer dich kennt, Jan, der weiß, man kann sich zwar so ein Themenfeld dann mal stecken, aber was dann am Ende passiert, das wissen wir erst am Schluss. Du bist ein offenes Buch zu HiFi, zu Klang, zu Geschichten. Deswegen fanden wir die Lach- und Klanggeschichten sehr gut. Denn wir mögen sehr deine humorvolle Art. Wir haben ja schon mal dich interviewt auf der High-End letztes Jahr. Und wir hatten ja nur über diese Uberlight-Lampe von euch da gesprochen. Und es wurde zum allergrößten Klamauk. Unvergessen und spätestens da war klar, mit dem Jan müssen wir mal ins Gefecht. Und deswegen schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jan, magst du vielleicht dich kurz den Leuten mal vorstellen, die dich jetzt noch nicht kennen?
Ja, klar. Also, ich bin der Jan Siveking und ich habe vor so knapp 22 Jahren eine Firma namens Siveking Sound gegründet. Ich wollte die eigentlich Better Sound nennen, weil es sollte ja um besseren Klang dabei gehen. Kriegte dann aber, als ich die Gründung eintragen ließ, von der Rechtsanwaltskanzlei der Firma Bose einen ganz bösen Brief. Da hatte ich dann so viel Angst davor, dass ich sie Better Sound genannt hatte. Weil Bose wollte das Unternehmen so nicht haben. Denn es hieß ja damals Better Sound Through Research. Ja. Den hat das Patentamt dann abgelehnt als Werbespruch, weil generisch. Aber da wurde eben Siveking Sound daraus. Da kriegte ich keinen Ärger mit irgendwelchen Anwälten.
Ja, und das will man nicht.
Das war ein Unternehmen, das hat angefangen mit dem Import von Tonträgern aus den USA. Und zwar damals mit dem Label MFSL, Mobile Fidelity Sound Lab. Das sind diejenigen, die mal das Remastering überhaupt als Konzept entwickelt hatten. Mhm. Und die waren in Deutschland damals, 2004, nicht mehr erhältlich. Die waren nämlich pleite gegangen. Sie waren pleite gegangen an dem Konzept, dass sie ihre Ware Dritten zur Verfügung stellten, nämlich großen Lageristen, die erst bezahlen mussten, wenn denn jemand das Produkt gekauft hatte. Als dann ihre Lageristen pleite gingen, ging auch die Firma selber pleite und suchten Leute, die jetzt wirklich so wahnsinnig waren, dass sie diese Artikel auf eigenes Risiko einkaufen würden, um sie weiterzuverkaufen. Und wir schrieben das Jahr 2004. 2004 war die Hochzeit von Napster. Das Thema war jetzt gerade MP3s.
Okay.
Und dass man an alle Sachen billig rankommen konnte. Und die Idee, schweineteure Gold-CDs und SACDs aus Amerika zu importieren. Und mit schweineteuer, die haben ursprünglich in Deutschland zum Schluss in Deutschland 74,90 Mark gekostet, wenn man sie hier kaufte, ne, beim lokalen Saturn, so eine MFSL Gold-CD.
Ja,
und ich brachte die dann mit 35 Euro dann wieder, also im Grunde so nur ungefähr gleicher Preis. Und alle sagten, der ist wahnsinnig, das kann nur schief gehen, weil das braucht sowieso ein Mensch mehr. Und ja, jetzt ist 22 Jahre später aus diesem Winz-Importeur, der ist in so einem kleinen Büro, viertes Obergeschoss, kein Fahrstuhl gemacht hat, ist inzwischen Europas größter Vertrieb für audiophile Tonträger geworden. Wir haben so ungefähr 110.000 Artikel in ganz Europa verkauft, haben den Vertrieb weltweit für die Firma Speakers Corner Schallplatten übernommen. Das heißt, alles, was die Firma Speakers Corner herstellt, ist bei uns in den Lagerhallen und wird in die ganze Welt verschickt. Und wenn ich sage in die ganze Welt, wir haben dann gleich mehrere Kunden in Neuseeland, was ich noch viel beeindruckender finde, wir haben gleich mehrere Kunden in Lissabon, ne, wo man sich vorstellt, wie kann das überhaupt sein? Aber ist dann so geworden.
Ja.
Und es gibt einen Tag, an dem uns keine E-Mails erreichen. Wo kriege ich denn in diesem und diesem Land eure Tonträger? Manchmal ist es kompliziert. Ich sage nur Kasachstan.
Okay, das ist Besonderheit. Kasachstan. Ich habe jetzt kurz überlegt, vielleicht ist der Jan als nächstes dann auch auf dem Mars oder so, weil so langsam geht ja die Kolonialisierung da los. Ne?
Also ich schicke erstmal Elon Musk vor und dann gucke ich mal, ob ich eine Schallplatte lege.
Genau, die Welt ist nicht genug, da gab es doch auch James Bond oder so. Und wenn euch das interessiert, ich habe mir jetzt gerade mal alle Socials eingeblendet, also zum Beispiel die Homepage ist da auch sehr ertragsreich. Ich bin mal gerade so ein paar Komponenten, Lautsprecher, Kopfhörer, Kabel, Möbel, Zubehör, alles durchgegangen hier von Marken her auf YouTube, aber ihr findet da auch das gesamte Händlerverzeichnis, auch nochmal hier der Hinweis mit Speakers Corner, was der liebe Jan gesagt hat und natürlich die ganzen Online-Händler, einige von denen haben wir hier regelmäßig bei Vinyl und im Gespräch, zum Beispiel Connoisseur, Mail-Order, liebe Grüße, auch schon ein Interview gemacht oder hier halt eben JPC oder JPC, Schallplatten haben auch regelmäßig die Links drin und ja, irgendwo da in der Liste, in dieser langen Liste an Händler ist da natürlich auch der liebe Thomas zu finden mit Exclusive Hi-Fi, der eben auch hier mit Civic King Sound am Start ist und so kam dann auch die Verbindung zustande. Ihr könnt gerne mal allen genannten Plattformen hier einmal folgen auf Instagram, Facebook, YouTube, euch mal die Webseite genauer anschauen, dann bekommt ihr einen ganz schönen Eindruck, wie mächtig Civic King Sound hier tatsächlich aufgestellt ist. Thomas, vielleicht du an der Stelle nochmal ins Boot genommen. Welche Bezugspunkte hattest du denn bisher so mit Civic King Sound? Wie fing das alles denn bei dir an?
Oh, Civic King hat ja so viele Produkte, da weiß ich gar nicht so richtig, wo das losging. Ich glaube, es waren doch die sagenumwobenen Sicherungen von HiFi Tuning und danach kamen dann die Chatters-Kabel oder war es umgedreht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht auch alles parallel, ist schon eine ganze Weile her. Wir arbeiten ja schon lange zusammen. Und ja, und dann ist ja das Portfolio beim Jan ja sehr bunt, ich sag's mal so, vielfältig. Und ich schaue dann immer mal nach, was es so Neues hat. Hatte auch mal wirklich neue Produkte, die auf dem Markt so noch für mich teilweise noch unbekannt waren bis dato. Das finde ich auch immer sehr spannend, selbst als Händler und auch der immer noch als Fan und Hobbyist immer mal hier und da liest und mal auch unterwegs auf anderen Breiten ist, was die ganze HiFi-Szene betrifft. Und Jan überrascht mich da hin und wieder manchmal doch. Dann kann man schon mal ein kleines Dankeschön ausschicken. Und ja, die Zusammenarbeit ist echt toll und läuft alles super.
Genau, ich kann da vielleicht noch dazu sagen, weil bei Civic King Sound ist es immer so, wir haben gar kein Endkundengeschäft. Das ist also unser größtes Problem, den Leuten klarzumachen, wir haben diese Webseite und da findest du 2.500 Tonträger drauf und das ist alles audiophiler Kram. Aber wir verkaufen dir das gar nicht, weil wir möchten, dass du zu deinem Händler gehst, der dich betreuen soll. Und wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, wenn uns jemand fragt, ich schaff's nicht, ihre Webseite zu bedienen, ich kann überhaupt nichts in den Warenkorb reinlegen, weil ich kann mich nicht einloggen, denke ich mir, du hast es geschafft, das Impressum zu finden. Ja. Und du hast es geschafft, die E-Mail zu finden. Und du hast es geschafft, zu überlesen, dass da in 18 Punkt Fettschrift steht, kein Endkundenverkauf, bitte gehen Sie zu Ihrem Händler, mit dem Händler verlinkt. Es ist echt schwierig, diese Position in der modernen Zeit durchzuhalten, aber wir können eigentlich jede Woche in der Firma davon essen gehen, für jede dieser E-Mails, die wir erhalten, von den Leuten, die nicht in der Lage sind, das zu lesen.
Ja.
Aber ist bei uns Geschäftsprinzip, wir arbeiten mit den Händlern.
Ja. Ich habe da auch schon einen Euro in eure Kasse reingeworfen, ganz am Anfang, als ich angefangen habe als Creator. Da bin ich nämlich auch mal drauf gestoßen. Da kann ich, glaube ich, den Thomas noch gar nicht. Und dann habe ich halt auch die audiophilen Platten gesehen und habe gedacht, ah, das ist ja cool. Wow, habt ihr da ein Sortiment? Da frage ich jetzt einfach mal an und so weiter. Ne? Und dann habe ich genau diese generische Mail gekriegt, die ihr wahrscheinlich milliardenfach verschickt und dann den Euro wieder in die Kasse spielt. Ja, dass das eben nicht klappt. Aber ist ja viel schöner, Jan, dich hier zu haben, als jetzt irgendwie die Platten da zu bestellen. Also insofern ist das auch okay. Ja, sehr schön und auf jeden Fall sehr beeindruckend, was du da Mächtiges hochgezogen hast. Und deswegen interessiert uns natürlich bei all unseren Gästen, die hier ins Studio kommen, wie eigentlich jetzt nicht nur das mit der Firma, das hast du ja schon fast erklärt, sondern überhaupt die Reise ins HiFi begonnen hat, jetzt bei dir ganz persönlich. Also was sind so diese frühesten Erinnerungen, die du dran hast, dass dir irgendwann mal der Klang, die Musik, das Erleben von Musik oder whatever, vielleicht auch einfach die Technik, dass sich das mal so gehuckt hat und du das spannend fandest?
Ich bin eigentlich zum HiFi gekommen über den Klang, nicht über die Musik, weil ich hatte wie ganz viele andere so eine Plastikbox, da war damals schon ein CD-Spieler drin und ein Kassettendeck und man konnte aufnehmen und das schepperte alles ein bisschen und man konnte es auch ganz laut machen, aber das war gar nicht so spannend, bis ich dann irgendwann mal einen guten Freund besuchte, der hatte sich Lautsprecher selber gebaut.
Ja.
Von einer völlig unbekannten Marke namens Davies als Selbstbausystem. Davies gibt es heute noch, die sitzen in Frankreich. Die machen Lautsprecher, die sind prima fürs Geld und haben einen schönen, sonoren Eigenklang. Mhm. Und ich hatte die Lautsprecher bei ihnen gehört. Und ich fand das so cool und musste mir dann natürlich logischerweise selber auch Lautsprecher bauen, wie so ganz viele damit angefangen haben. Und das mussten natürlich die ersten Lautsprecher aller Zeiten werden als Erstlingsprojekt, wie das eben so ist. Ging natürlich kolossal schief, sah aber gut aus. Und damit bin ich ein bisschen in diese audiophile Welt eingetaucht und man brauchte natürlich auch einen passenden Verstärker. Und der uralte Braunverstärker, der da rumstand und es irgendwie tat, war nicht das richtige Ding. Und ich bin darüber ganz klassisch in einen HiFi-Laden gekommen. Mhm. Und zwar damals zu dem HiFi-Laden in Bremen, wo es man immer sagt, da kriegst du tolle Sachen fürs Geld. Das war Uni HiFi, die gibt es bis heute. Und ich habe dann mich durch das Sortiment gehört. Also irgendwie tun mir im Nachhinein ein bisschen leid mit dem, was ich da alles hören wollte. Okay. Und habe dann einen AMC CVT 3030A wie Advanced getauft, einen in Taiwan hergestellten Röhrenverstärker. Zweimal EL34 30 Watt Class A mit Computerlüftern zur Zwangsbelüftung, weil der wurde sonst zu warm, weil die das Bias viel zu hoch gedreht.
Heute hat man ja diese Handventilatoren, ne? Die hättest du da schon brauchen können.
So draufhalten können. Es war so schön und es wummelte so wunderbar.
Ja. Und das ganze Jahr Sommer.
Alte Sony CD. Ja? Also es ist so, oh. Also manchmal vermisse ich das ein bisschen und hatte dann so ein Zimmerchen, in dem ich Musik hören könnte. Mhm. Und das war eigentlich mal das Ankleidezimmer meiner Mutter. Das heißt, das Zimmer bestand zur Hälfte aus Kleiderschrank, der auch irgendwie mit Klamotten gefüllt war. Und man hat dann irgendwann festgestellt, wenn man dann die Kleiderschrank-Schiebetüren so halb aufmachte, dann hat man nach hinten viel mehr Absorption gehabt. Das klang viel, viel besser und hat dann sehr viel experimentiert mit dem großen Thema, wie schiebe ich jetzt meine Türen optimalerweise so, dass ich die richtige Mengenmischung aus Dämpfung und, was ich heute weiß, Diffusion im Raum habe. Ja. Ich habe coole Ideen gehabt. Gab nur Ärger, als ich irgendwann angefangen habe, Bettdecken der Hausmitglieder zu klauen und in die Ecke zu stecken. Aber ich war voll auf den Klangtrip, bin da auch nie wieder so richtig voll weggekommen. Geil.
Da muss ich mal gerade den Thomas mit reinnehmen. Thomas, wenn du jetzt den kleinen Jan da angetroffen hättest beim Basteln, was hättest du gemacht?
Ich habe ja, muss ich sagen, ich habe ja auch ein Ankleidezimmer und ich stelle mir gerade Jan vor, hier da Boxen in den Herrschen. Aber wo ich wirklich innerlich geschmunzelt habe, was Jan gerade sagte, ich meine, er hat ja nur bestimmt viele Geräte schon in seinem Leben besessen, aber das erste Ding, was er sich geholt hat, ne, da die korrekte Bezeichnung noch zu wissen, ich denke mal, das geht jeden irgendwo ähnlich so.
Gedacht,
Zwischendurch vergisst du alles, du weißt nicht einmal, wie die Bezeichnung heißt von dem Plattenspieler, den du jetzt vielleicht gerade hast, ne, aber das erste Ding, was er damals geholt hat, da weißt du noch die vollen aus, bei mir auch so, mein erstes Westgerät in dem Sinne, kann ich auch noch aufzählen, ne, das hat sich so eingebrannt, da muss ich so innerlich feixen, das war echt cool, aber die Version mit dem Kleiderschrank, ich hatte 3 Sekunden, bevor du es ausgesprochen hast, bestimmt gesagt, na, die werden das gleich genutzt haben als Dämpfung hinten. Na, es ist so gewesen. Es bleibt, da ist ja zwangsläufig, ne? Ist ja wie im Regen wird man nass. Ja. Also, genauso ist es. Herrliche Nummer, muss ich sagen.
Mich hat es an die Songtexte erinnert oder die Albennamen, ne? Die kann ich aus den 90er auch noch wunderbar runterbeten von den Bands, teilweise in der Reihenfolge und das richtige Erscheinungsjahr und dann ab 2000 wird es dann immer grauer und dann kann ich es schon gerade noch so das Jahrzehnt bestimmen, wenn überhaupt. In den den Namen weiß nicht mehr, ich weiß da nur noch das Bild. Da habe ich genau den gleichen Gedanken gedacht, weil ich gedacht, so geil, das, wenn man jung ist, so dann die ganzen Bezeichnungen, das sind einfach einprägsame Erinnerungen und das vergisst man nie. Sehr, sehr
ja,
schön.
Man hatte ja noch gar nicht so viele CDs und die man hatte, die hörte man tatsächlich auch komplett durch von Anfang bis Ende,
ja,
weil man hatte eine viel bessere Beziehung bei den ersten 20 CDs, die man so besaß. Da konnte man ja noch die Reihenfolge sagen, in der man sie erworben hat. Ja. Und man hat man so Jugendsünden wie Kuschelrock. Ich habe neulich bei einem Bekannten das CD-Regal so mit durchgewühlt und entdeckten, oh, die Kuschelrock hatte ich auch. Das war damals ja so cool.
Oh ja. Wer hatte keine? Schreibt's mal in die Kommentare, ja, ob mal zwei zusammenkriegen.
Jetzt. Weil du es gerade sagst, weil mir gerade wieder den Erinnerungs... Weißt du, welche CD du dir zuerst mal wirklich gekauft hast oder geschenkt gekriegt hast, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt das Superbrett damals?
Also das erste Ding, was ich mir vom eigenen Geld gekauft habe, war tatsächlich Phil Collins, But Seriously.
Hm. Bei mir war es, und zwar, ich war noch zu DDR-Zeiten und da gab es zu DDR-Zeiten auf den Schwarzmarkt, auf den Plattenmärkten auch schon CDs. Die wurden damals für 250 DDR-Mark, also ungefähr ein Drittel eines Lohnes, verkauft. Und da hatte ich die Möglichkeit schon damals ungefähr, ja, vielleicht ein halbes oder Jahr vorher schon, bevor die Wende kam, Yellow One Second und die Yellow Stella. Ja, die zwei, die habe ich mir gekauft, damals für 500 Ostmark. Ich hatte noch keinen Plattenspieler, keinen CD-Spieler, aber das Ding, das musste ran. Und ich habe diese CDs heute noch, genau diese gleichen CDs.
So muss das sein.
Die selben CDs sind, ja. Und muss sagen, das sind so Sachen. Und meine dritte, die war dann, habe ich mir dann erst später gekauft, als es dann, sag ich mal, für uns die Möglichkeit gab. Mhm. Die habe ich in Fürth in einen Musikladen gekauft, die Operation Mindcrime von Queensryche. Das waren so die ersten drei CDs, die ich jemals besessen habe. Und ich habe sie original noch.
Sehr geil.
Bei dir? Timo?
Power Station ja, 3, es war ein Sampler.
Jetzt hier so ein großes CD-Regal im Raum, ne?
Also, Power Station kenne ich ja nicht immer.
Ja, es war eben so RTL präsentiert, Power Station 3, das war irgend so ein Sampler und da war aller möglicher Krams
drauf,
so also 90er auch, so Rednecks und irgend so Techno-Scooter, keine Ahnung. Das war die erste CD, aber da hatte ich vorher schon coolere Tapes, muss ich dazu sagen. Aber das ist...
Ah, Tapes hatten wir ja alle, das war ja vor uns zu DDR-Zeiten, war das Medium. Kassettendecks und Tapes und oder teilweise auch Spulenbänder. Ja, aber das ist schon, ja, ist dann schön.
Ja. Jan, magst du uns sozusagen noch die Brücke bauen, jetzt von diesen Erlebnissen, die du geschildert hast, so in die Hi-Fi-Welt rein, wie sich dann so der Weg zu CB King Sound gezeichnet hat? Diese Lücke, das wird mich noch so interessieren.
Der Weg
führte
lustigerweise tatsächlich über genau diesen Hi-Fi-Laden, über Uni-Hi-Fi, mhm, weil ich entwickelte mich da sehr schnell zu einem Vollfreak. Ich habe damals diese Hi-Fi-Magazine wirklich gelesen, hatte auch ein gutes Zahlengedächtnis. Ich konnte mich alle Klangpunkte und Stereoprozente und was auch immer damals erinnern, was damals gerade so wichtig war.
Okay.
Und jobbte dann als Schüler bei Uni Hi-Fi. Und der Chef damals, das war der Michael Affeld, und er hat gerne so Schüler und Studenten so als Aushilfskräfte genommen. Und ich war da an meinem zweiten Tag und dann kam da jemand rein, der wollte eine Surround-Anlage. Und ich weiß das noch, ich habe diesem Menschen, wir reden doch über D-Mark-Zeiten, dann die Kombination aus einem Laserdisc-Spieler von Pioneer, damals ganz große Nummer, mit einem Parasound-Digital-Decoder, einer Parasound-6-Kanal-Vorstufe und der entsprechenden 5-Kanal-Endstufe verkauft für gut 11.000 Mark. Das war eine richtig große Nummer und war dann auch noch so fit, dass ich den Menschen auch noch farbkodierte Kabel dazu verkauft habe. Und das Lautsprecherset, das hat er unglücklicherweise schon. Das war aber ein schöner Verkauf und der Chef meinte, ja, das ist in Ordnung so. Hauptsache, du weißt auch, wie du sie nun anschließt. Da hatte ich natürlich keine Ahnung von, aber hey, der Verkauf war gut.
Sehr gut.
Und tatsächlich ging das mit dieser Firma Uni Hi-Fi, die hat mich dann auch später so, also nach Abitur und Zivildienst, was man damals dann so machte, hat mich das immer noch begleitet. Ich habe im Studium da tatsächlich zwischendurch ein bisschen Geld verdient, habe dann festgestellt, wenn es um das Thema größer verkaufen geht, war ich ganz gut, weil ich konnte die Leute immer sehr schön an die Hand nehmen und sagen, so, pass mal auf, das ist dein Budget, das hast du. Und ich habe dir jetzt mal was fürs Budget aufgebaut. Und es, Thomas würde jetzt lächeln und sagen, so, und jetzt habe ich dir aber auch mal aufgebaut, wenn du nur ein bisschen mehr, also ein paar hundert Euro mehr ausgeben kannst, dann zeige ich dir mal, was denn dabei dann eigentlich rauskommt, wie viel du für ein bisschen mehr kriegst. Mhm. Das Standard, weil die Leute haben das anderthalbfache bis doppelte ausgegeben von dem, was sie ursprünglich als Budget hatten. Und der Chef hat festgestellt, ja, mach du mal, ich kümmere mich um den Papierkram, mach du mal, das geht ganz gut mit dem Verkauf.
Okay. Ich könnte jetzt mit Augenzwinkern sagen, sounds clever, also auf jeden Fall eine gute Idee, eine Anlage dann auch im Preis auf einen Preis hin aufzubauen und dann vor allen Dingen nach oben und unten skalieren zu können, ne? Weil das hat man ja auch öfter, wenn es dann um Kritik mit Händler und so weiter geht, ne? Ja, die wollen mir da immer was Teures verkaufen oder so, ne? Dass man sich dann nicht so abgeholt fühlt oder dass er nicht ernst nimmt, dass jemand vielleicht mal mit was Günstigem auch einsteigen möchte, sozusagen der spätere Kunde, der dann auch das höherpreisige HiFi vielleicht kaufen würde. Ne? Wir werden ja da gleich nochmal so ein bisschen tiefer bohren, wenn wir über diese sogenannten Randgruppen, Anführungszeichen, sprechen. Aber sehr cool. Ja, dann bist du quasi da, man kann ja wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Laden groß geworden, ne? Also erwachsen geworden, erfahren geworden und irgendwann war dann für dich der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich könnte mir eigentlich auf eigene Beine stellen, ne? So kann man es sagen.
Eigentlich war es ganz anders.
Oh. Surprise.
Es war tatsächlich so, ich hatte ein abgeschlossenes, oder ich gehöre zu diesen wenigen Leuten in dieser IT-Branche, die haben ein abgeschlossenes Studium. Mhm. Ich war nämlich Diplomkaufmann und hatte Bremen verlassen, arbeitete, damals gab es den berühmten neuen Markt für einen Softwarehersteller in Bonn, mhm. Hatte eine wirklich gut dotierte Anstellung, sozusagen frisch nach dem Hochschulabschluss bekommen, ja. In einem Bereich, der hieß Wissensmanagement, das war damals der, wie man heute sagt, heiße Scheiß. Wie organisieren sich Unternehmen eigentlich, dass sie die Informationen, die im Unternehmen vorhanden sind, in Wissen destillieren können, das dann auch von den Mitarbeitern abgerufen werden kann. Und ich hatte meine Diplomarbeit bei Siemens in Malaysia und später dann in München zu dem Thema geschrieben. Mhm. Und das wirklich Schlimme ist, Teil dieser Diplomarbeit war dann, in Großunternehmen funktioniert das ähnlich, weil die viel zu sehr damit beschäftigt sind, die verschiedenen Abteilungen gegeneinander auszuspielen. Und die haben überhaupt kein Interesse daran, sich gegenseitig zu helfen. Und das kann bestenfalls in einem Mittelständler funktionieren, wo die Mitarbeiter wirklich miteinander arbeiten wollen. Aber das gibt es in Großkonzernen nicht mehr. Ja. Man könnte jetzt sagen, mit der Diplomarbeit hatte ich wahrscheinlich auch keine große Zukunft bei Siemens, was jetzt nicht so schlimm war. Aber eben bei einem kleinen Softwarehersteller, der sowas Software-mäßig in größere Unternehmen reinbringen wollte. Mhm. Aber es war die Zeit vom neuen Markt. Der ging sehr schnell seines Teams wieder verlustig. Die ließen mich nämlich woanders anstellen. Mhm. Ich war frisch dazugekommen, Probezeit. Mir wurde am letzten Tag meiner Probezeit gekündigt, was echt doof ist. Mhm. Vor allem, wenn man gerade von Bremen nach Bonn gezogen ist, so mit WG-Leben und sich gerade so eingefunden hat.
Das ist bitter.
Und ihm sagte ja, okay, jetzt muss ich auch nicht hier bleiben. Ich ziehe mal wieder nach Bremen. Ich brauche ja, muss mir erstmal was tun. Oh, ich kann ja mal zur Uni-HiFi zurückgehen. Die lächelten fröhlich und sagt, ja, komm mal wieder. Funktioniert schon.
Ja, dann ging es wieder zurück. Das ist ja spannend.
Ist lange her. Ja. Dann wurde mein Bruder sehr, sehr krank und ich musste erstmal in Bremen bleiben, weil ich war der einzige Teil meiner Familie, der eigentlich noch im norddeutschen Bereich war. Und daraus ergab sich erstmal, ja, ich kann ja weiterhin bei Uni-HiFi das machen, aber ich kann auch Dinge tun, die eigentlich sonst keiner macht. Und das war das mit den MFSL-CDs, die dann reinzuholen. Und wirklich, es ging los mit 22 verschiedenen CDs und da ist das gewachsen.
Okay. Dann war das wie, bei Amazon waren es die Bücher, ne? Bei dir waren es quasi die Tonträger. Ja. Und dann hat man irgendwo angefangen und dann wird es immer mehr. Ja, spannend. Aber dann versteht man auch, warum ihr da so einen Schwerpunkt dann immer noch drauf habt, ne? Weil diese Katalog ist gerade riesig. Ich habe ja gerade erst gestern wieder euren neuen Newsletter bekommen, ne? Was da ständig an neuen Releases dann auch kommt. CDs, SACDs, Platten, etc., etc., etc. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Und da merkt man einfach, dass...
Der Wahnsinn ist nicht, wie viel da kommt. Der Wahnsinn ist, dass wir uns die Arbeit machen, für jeden dieser Artikel ein hochauflösendes Bild anzufordern. Tatsächlich einen komplett deutschsprachigen Text selber zu schreiben. Also der wird nicht KI generiert, das sind Menschen, die den schreiben, weil wir haben das mit KI probiert. Es kommt nur Mist dabei raus, so generisches Standardzeug. Ja. Und du denkst, weil du brauchst jetzt auch nochmal einen Grund, weshalb du den eigentlich kaufen sollst und Hinweis, wie es klingt und wie es eigentlich gemacht ist. Und das da macht die KI nur Blödsinn, dann hast du irgendwie solche Texte, wie die bei MFSL auf der Webseite sind, über die eigenen Tonträger. Ja. Und du siehst ganz genau, der Mensch, der diesen Text geschrieben hat, Er hat weder die Musik jemals noch gehört, noch irgendeine Ahnung, über was er da eigentlich schreibt.
Ja, klar.
Und genau das wollen wir eben nicht und auch keine Übersetzung davon.
Okay, Respekt, wow.
Und deswegen, das ist tierisch viel Arbeit, das zusammenzubringen. Mhm. Und wir sind offenbar der Einzige, der das wirklich tut.
Eine Ausnahme, bevor
wir selber gemacht haben. Ja?
Eine Ausnahme, bevor wir gleich einen Kommentar kriegen, weil Connoisseur Mailorder tatsächlich.
Janis macht das toll.
Ist immer so eine Ausnahme, weil der erzählt es ja auch immer, ne, wenn er das Heftchen dann regelmäßig verschickt und noch jede einzelne Platte was dazu schreibt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das ist wahnsinnig selten und viel wert. Und ich finde es auch wichtig, dass du es nochmal sagst, weil es bestimmt viele Leute da draußen gibt, die das überhaupt nicht wertschätzen, weil sie es halt nicht wissen. Ne? Und da steckt einfach viel Arbeit drin. Also das glaube ich dir direkt. Und deswegen sollte man das einfach nochmal so ein bisschen auch highlighten, gerade bei diesem riesigen Katalog und den Angeboten, die habt und spannend auf jeden Fall dranbleiben. So gegen Ende wird ja der Jan dann noch so 2-3 Platten aus dem Sortiment ziehen. Persönliche Empfehlung mit dabei. Was er da nochmal besonders euch empfehlen mag. Seid gespannt. Wir haben das dann auch später in den Shownotes und Videobeschreibungen verlinkt. Ja. Ja, und dann stelle ich mir vor, genau, dann seid ihr immer größer geworden, dann war hier mal eine Marke, da war hier da mal eine Marke, da war hier mal persönliches Interesse, da war da mal ein Gespräch, da war da mal eine Messe. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
Nee, es war viel schlimmer.
Noch schlimmer.
Es war alles
schlimm.
Ganz vieles war irgendwie gar nicht so geplant, weil man nicht so genau drüber nachgedacht hatte. Ich habe ja am Anfang erzählt, die Anfänge des Unternehmens waren in einer Etagenwohnung in Bremen. Mhm. Viertes Obergeschoss, kein Fahrstuhl. Solange man dann nur CDs hin und her brachte und dann musste man die auch verschicken, war das überhaupt kein Problem.
Ja.
Dann kam MFSL mit LPs. Die wurden also händisch per Karton viertes Obergeschoss hochgebracht, ne, umverpackt für neue, ne, für den Versand als nächste Mal weiter. So, und dann mussten die wieder runtergetragen werden. Vier Geschosse wieder runter, Treppenhaus, und dann verschickt werden. Das ging so lange, einigermaßen, wenn auch mit Gefluche, bis der Tag kam, da kriegten wir 2000 LPs.
Mhm.
1000 davon waren schon verkauft.
Ja.
Ich habe an dem einen Tag 3000 LPs bewegt.
Okay.
Und dachte mir, das geht so nicht weiter.
Das ist schon Leistungssport, ja.
Ja, das war so, das war nicht mehr witzig irgendwann. Ja, und ich, wie jetzt? Das kann nicht gut sein und nicht gut für die Knie. Und dachte, ja, wir brauchen jetzt Platz. Wir brauchen irgendwie mehr Platz. Und dann suchte ich natürlich irgendwie preiswert und in der Nähe, was, wo ich sagen kann, okay, da kann ich das machen und vielleicht kann mir irgendjemand mal helfen, weil das wird ganz schön viel, was ich hier verschicken muss, weil ich schaffe das ja gar nicht mehr und nebenher bei UniHiFi arbeiten.
Ja, klar.
Und zogen dann im Grunde an die heutige Firmenadresse in Bremen in der Plantage. Nur, das war gerade von ein paar Geologen aus einer Insolvenzmasse herausgekauft worden und die suchten Leute, die ihnen Teil der riesigen Fläche des Gebäudes abnahmen. Und ich wollte eigentlich nur so ein niedliches kleines Teilstück da haben, aber ohne große Treppe. Hochparterre war in Ordnung, aber keine große Treppe. Und ich brauchte Lagerfläche.
Ja,
so, und dann sagten die, ja, also wir können dir so ein Teilstück geben. Also du kannst das kleinste Teilstück haben. Das sind 360 Quadratmeter. Und ich dachte so, 22 Quadratmeter auf 360. Ja. Also 22 war schon zu klein. Ich muss aber dazu sagen, die haben mir einen echt fairen Mietpreis, weil es war eine leere Halle mit einem Asphaltfußboden. Sie haben mir einen echt fairen Mietpreis angeboten. Ich sage, ja, okay, ich mache das jetzt einfach. Und man ist dann in diese Halle so nach und nach hineingewachsen. Es ist ganz niedlich.
Am Anfang hast du eine große Tanzfläche wahrscheinlich, dass du die Platten gleich auflegen kannst und so Freunde anladen.
Man hat ja so Ideen, wie man das gerne machen möchte, hat so geniale Pläne. Also haben wir überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt einfach mit den CDs? Das wäre ja cool, wenn die auf so einer schrägen Ebene sind und dann rutschen die da runter und dann nimmt man die von vorne und kann von hinten nachpacken. Die Idee war total toll. Wir haben probiert, die mit IKEA-Schuhregalen zu realisieren und vorne so einen Faden vorgespannt, dass es nicht rausrutscht. Und für alle, die das ebenfalls planen, tut's nicht.
Mhm.
Die Dinger sind zu schwer. Die Schuhregale.
Security advice.
Das geht nicht.
Don't try this at home.
Ne, okay. Man braucht schrägstehende Lagerregale. Dann hat man irgendwann einen Hersteller, der macht einem Sondervarianten davon. Und bei Vinyl ist es fast noch schlimmer. Weil wir hatten natürlich diese ganzen Luxus-Vinyl-LPs, teuer und alles, aber eine große Lagerhalle mit Schachtdächern. Das heißt, da wird es auch warm.
Ja,
wenn ich die LPs jetzt schräg stelle, dann habe ich irgendwann verwelkte LPs, weil die schief geworden sind. kann ich nicht mehr verkaufen.
Da kommen also die Creator wieder mit den Platten. Ja, die sind da hier warped und so. Alles echte Pressqualität.
Also alle LPs horizontal lagern. Mhm. Aber das darfst du auch nicht auf Metall machen, weil das Metall könnte ja bei starkem Sonnenlicht zu warm werden. Also Naturholzmöbel, die werden dann, also die werden langsam warm und kühlen auch langsam wieder ab. Und bis heute ist das so, selbst bei mehr als 2000 Schallplatten, alles, was nicht mehr in einem Karton stabil verpackt ist, sondern schon rausgenommen, liegt grundsätzlich horizontal. Ich laufe da immerhin durchs Lager und kriege Mitarbeiter Schimpfe. Wieso stehen da 5 Schallplatten leicht schräg? Und was ist, wenn das jetzt warm wird? Oh ja, Chef, da passiert schon nichts. Nein.
Ich stelle mir das gerade vor, Stevie King Sound ist sowas wie die Champagne. Ne? Das ist wie beim Champagner, da müssen wir dann ab und zu mal rütteln und wieder drehen und so weiter. Analog mit den Platten. Und nur so gibt es beste Qualität, original aus Bremen.
Ja, wir arbeiten daran.
Naja, man muss sich ja, so ein Label muss man sich ja erarbeiten. Jan, du hast ja schon so viel geschafft, das hast du ja erklärt, aber man muss sich ja immer noch was offen halten, ne, für die Zukunft, immer noch mal eins draufhauen, immer noch mal weitermachen. Ja, also du sagst jetzt quasi, diese Halle, die ihr dann ursprünglich hatte, die eigentlich zu groß war, aber eigentlich optimal war, weil skalierbar, ne, also für die Zukunft gebaut, reicht die heute noch oder habt ihr dann inzwischen da jetzt schon irgendwie was da wie dran gebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir sind heute bei etwas mehr als 1000 Quadratmetern.
Also nochmal mal 3.
Also wir sind so erst so langsam durch das Gebäude diffundiert. Ja. So nach und nach wurden es weniger. Also wir hatten interessante Nachbarn, ein Fotostudio, einen Jurtenbauer. Aha. Also was es denn so alles mit der Zeit gab. Aber wir haben einfach immer mehr Fläche gebraucht und die Vermieter fanden das ganz unterhaltsam, weil wir haben immer pünktlich bezahlt und gesagt, ja, macht mal, ist gut. Mhm. Und dann haben unsere Vermieter irgendwann das hinter uns liegende Gebäude auch gekauft. Mhm. Und da wieder an sehr jede Menge Kleinunternehmer, also ich sag nur ein Hersteller von Segeltuchtaschen und ähnliches, vermietet. Die hatten immer dieses berühmte Problem, ja, wann zahlen die was eigentlich? Mhm. Und als ich dann sagte, Leute, entweder brauchen wir mehr Platz, weil wir kriegen Speakers Corner dazu, das braucht echt Platz, da kommt eine Menge LPs, oder wir brauchen eine größere Halle. Und haben gesagt, ja, du könntest das Nachbargebäude auch mieten. Wir müssen mal einen Durchbruch machen. Und ich sage, das kann nicht so schlimm sein.
Ja, Jan klingelt morgens bei der benachbarten
Firma. Nicht auf der gleichen
Höhe. Jan klingelt morgens bei der benachbarten Firma. Sorry, wir müssen heute bei euch einen Durchbruch machen. Es kommen neue Speaker Corners Platten. Finde ich geil. Heute die Halle, also, morgen Prämie.
Hättest du dir damals anstelle einen Stapler lieber einen Bagger gekauft, wäre besser dran gewesen.
Nein, der Stapler war nicht das Problem, der Stapler war die Lösung. Weil das Problem ist die Gebäude.
Ich weiß.
Unterschiedliche Bodentiefen, ja, du weißt das.
Kennt
ja?
Das ja von euch.
So, das hintere Gebäude ist 1,10 Meter tiefer als das vorherige. Ja. Jetzt musst du die Ware aber hin und her kriegen. Nee. Dann haben wir überlegt, so, wenn wir jetzt so eine Bodenplattform da einbauen lassen, die uns alles so 1,10 Meter hochfährt, dann können wir so einen Hubwagen, so eine Palette dahinter fahren. Dann haben wir erste Angebote gekriegt, wenn wir uns jetzt in das Fundament des Gebäudes so eine
Scheren-Vorrichtung
einbaut. Und dann stellen wir fest, es ist billiger, einen Gabelstapler zu kaufen. Ja. Und dann haben wir alle einen Gabelstapler-Fahrschein gemacht. Das macht das heute jeder Mitarbeiter bei uns, inklusive der Leute im Marketing. Damit jeder in der Lage ist, diesen Gabelstapler auch zu bedienen.
Okay, du hast zu spät dran gedacht, dass der Thomas ja noch eine zweite Firma hat, weil der kann ja überall noch Balkons dran bauen. Da hast du noch mehr Platz. Oder da kannst du mal frische Luft atmen. Da machen wir das einfach in Expansion.
Ja, wir haben solche Rampen haben wir auch schon gebaut. Das stimmt wirklich, solche behinderten Rampen, die dann ewig lang sind, aber dann nur ein kleines Niveau haben, haben wir auch schon gebaut, ja. Das wäre kein. Aber man hätte sich damals kennen oder schon wissen müssen, dass man das gegenseitig hat. Aber hey, soll man die in Bremen machen? Mit mehrfachem Wunsch machen wir es ja schon.
Also die Idee zu so einer Rampe hatten wir. Hm. Auf 1,10 Meter hat uns das jemand durchgerechnet. So. Wie schwer ist denn so eine Palette? Ja, Palette mit LPs, die muss da hoch. 800 Kilo. Hm. Und dann sah er uns so an und sagte, vergiss es. Lass das einfach sein.
Hm. Tja, es hat halt alles eine Grenze. Das ist die Weltphysik.
Deswegen gibt es jetzt einen gelben Stapler, der heißt Guido.
Wie heißt der?
Den habe ich auch schon in Aktion gesehen.
Wie heißt der? Der Stapler?
Ja, genau. Guido heißt der.
Ah, okay. Ja, siehst du.
Guido.
Okay, cool.
Du musst an Cars denken, okay? Der kleine Staat.
Ja, Guido. Okay, genau, genau. Ja gut, in Zukunft wird das ja dann alles...
Also, Thomas kennt den Film, ja? Du nicht.
Sie
und wenn die ganz dicken Kabel von Charters kommen, die werden dann auch damit beschäftigt, bevor hin und her gefahren.
Genau. Bei uns fahren Gabelstapel nur mit Charters-Kabel. Naja, in Zukunft wird das ja alles dann hochtechnisiert, ne? Das macht alles KI, das wird alles komplett gesteuert, keiner mehr Gabler-Führerschein.
Beim Jan wird das nicht sterben. Ja. Aber es gibt solche Lager.
Also ich muss jetzt dazu sagen, du sagst jetzt gerade, es wird alles KI. Ich habe gestern erst mit meiner Teamleitung zusammengesessen und wir haben wieder überlegt, inwieweit können wir eigentlich intelligent KI anwenden? Und unsere Antwort ist, wir können KI gar nicht gut anwenden. Wir können gucken, wie wir stärker automatisieren, dass wir weniger Sachen händisch machen können, wenn wir neue Artikel anlegen. Dass wir es eben nicht in einem Webshop-System haben müssen, in einer Warenwirtschaft und im Erstellen dann wieder in eine Word-Datei arbeiten, weil mehrere Leute dran arbeiten und es dann wieder in einem sozusagen in einem Fließsystem zusammengebracht wird. Und wie schaffen wir es denn eigentlich, das in einen Automatikschritt zu machen? Und dann ist die Antwort, es geht, aber es ist nicht trivial und auch nicht billig.
Na gut, das glaube ich, ja.
Ja. Tja, ja. Also für uns ist das Thema Automatisierung und nicht KI was machen lassen. Mhm. Und sagen wir mal ehrlich, die KI wird keine Schallplatten verpacken. Das kriegen noch nicht mal Roboter heute hin. Da ist die Firma Amazon im Grunde dran gescheitert, obwohl sie einen Roboterhersteller gekauft hat, Schallplatten zu verpacken. Oder auch sowas wie CDs in so einem Mini-LP-Cover aus Pappe.
Mhm.
Wenn die Maschinen das probieren, das gibt runde Kanten.
Mhm.
Das will man so nicht. Das können bis jetzt nur Menschen. Und wenn man die gut verpacken möchte, dann klappt das auch nicht mit dem automatisierten Überfalten, weil da geschehen furchtbare Dinge manchmal.
Na, interessant. Ja, da ist die Technik noch nicht so weit. Ringware bei KI, das wollen wir nicht, Freunde, in der Video-Community. Ganz klar. Ja, cool, Jan. Also wow, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ihr da draußen noch weitere Fragen habt über Civic King Sound und wie es entstanden ist und was da überhaupt irgendwie was passiert ist oder sich weiterentwickelt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, Jan liest mit, was wir antworten wollen können, antworten wir gerne. Ich merke schon, wir könnten da uns Stunden reinwühlen nur in dieses Thema, wie das alles entstanden ist. Aber auf jeden Fall Chapeau und Respekt. Was du da mit deinem Team auf die Beine gestellt hast, das Civic King Sound kennt eigentlich jeder. Also es gibt auch kein Video von einer HiFi-Messe oder so, wo man nicht einmal mal an eurem Stand vorbeifliegt oder sieht, dass ihr nochmal Platten irgendwie hinstellt oder so, was ihr ja auch traditionell gerne macht auf den Messen, ne? Dass man dann auch die Software kaufen kann, nicht nur die Hardware. Und zu der Hardware kommen wir ja gleich dann auch nochmal genauer rein. Ja, wir wollten mit dir, Jan, auch noch so ein bisschen mal in dieses Randgruppenthema reingehen, natürlich immer in Anführungszeichen. Es gibt einfach ein paar Leute da draußen, die sind noch nicht so wie wir drei hier vom Hi-Fi-Musik-Leidenschaft beflügelt und infiziert. Wen meinen wir damit? Ja, es ist immer noch schwierig, so die nachwachsende Generation, die Younger Generation für Hi-Fi zu begeistern. Da hatten wir schon diverse Talks drüber. Schaut euch das gerne mal an. Zum Beispiel den Talk Hi-Fi für alle. Was aber auch wieder vermehrt ein Thema ist, Stichwort Woman on Vinyl, etc. Wie steht's eigentlich mit den Frauen? Ne? Also wenn wir über die Hi-Fi-Messen gehen, wir sehen immer wieder Ladies, die mal so mitkommen, die auch mal alleine rumziehen, aber es ist immer noch eine Minderheit. Deswegen dieses Label Randgruppen, Anführungszeichen. Unser Wunsch wäre ja, dass wir die Leute, die da noch nicht so stark vertreten sind, dass wir die für dieses Hobby begeistern können, abholen können, da wo sie stehen. Und wir würden gern mal deine Meinung dazu hören und da mal ein bisschen mit dir in den Austausch gehen, wie du dazu stehst oder ob du vielleicht Tipps hast, wie man die einen oder die anderen da sozusagen mitnehmen kann, weil du bist einer dieser Menschen und da gibt's ja vielleicht insgesamt gar nicht so wahnsinnig viele, die in der Hi-Fi-Szene aktiv sind und wirklich mit großer Energie, Leidenschaft und Überzeugung mitreißend die Leute packen können. Deswegen haben wir gedacht, du müsstest doch eigentlich wissen, wie das funktioniert.
Ich habe da eine ganz dezidierte Meinung dazu. Mhm. Die ist, glaube ich, einfach nur nicht so unglaublich populär.
Okay.
Weil Frauen hören mindestens so viel Musik wie Männer.
Mhm.
Frauen haben meiner Erfahrung nach meistens auch das bessere Gehör.
Mhm.
Aber Frauen hören Musik. Die Männer, die unseren Podcast hören, und sich für das Thema HiFi interessieren, wollen ein cooles Spielzeug haben, mit dem sie außerdem noch Musik hören können. Und wenn ich mir unseren Kundenkreis angucke, und da wir haben ja keinerlei Direktverkauf, aber wir haben ja einen gedruckten Katalog und man kann sich bei uns anmelden, eine E-Mail schreiben, ich will den gedruckten Katalog haben. Und da haben wir natürlich Name, ne, Vorname. Und dann ahnen wir aus den Vornamen in der Regel ganz gut, ob das Männlein oder Weiblein ist. Ja. Und ich,
oder was dazwischen, um die auch noch.
Man muss leider sagen, weibliche Namen, das kann man ziemlich genau in der Promillegrenze damit einbauen.
Wie bei unseren Zuschauern.
Meine persönliche Theorie ist, das sind die Sekretärinnen von irgendjemandem, der seinen Namen nicht rausgeben möchte. Er lässt die Post an seine Sekretärin schicken. Es gibt jede Menge Frauen, die Musik hören. Ich habe aber nur wenige Frauen kennengelernt, die Interesse an HiFi-Technik haben. So, und ich glaube, wir ziehen das Ganze falsch auf, wenn wir Frauen für HiFi begeistern wollen. Das Thema ist Musik hören und gut Musik hören. So. Und das Thema gut Musik hören ist eben nicht das Radio in der Küche, das im Hintergrund was macht, sondern ich setze mich hin und höre wirklich aktiv Musik. Also nicht passiver Konsum, sondern ich treffe eine Entscheidung, welche CD, welche LP von mir aus, welchen Podcast möchte ich jetzt hören. Und dann tue ich genau das. Und ob ich das mit einer ganz einfachen Anlage mache oder mit einer großen High-End-Anlage, wie Thomas die aufbauen kann, ist gar nicht so relevant. Natürlich klingt das besser mit der großen HiFi-Anlage, aber das Relevante ist ja, dass ich mich mit der Musik beschäftige und dass es mir gut tut, mich mit der Musik zu beschäftigen. Ich sehe das ja immer so, Musik hören. Und Thomas kann auch sagen, HiFi hören. Das ist Yoga für Männer, weil das, was da passiert, ist exakt das Gleiche. Ob man jetzt Yoga-Übungen macht und aufs seine Atmung achtet und seine Gehirnwellen dazu kriegt, dass die endlich mal ausgeglichen sind. Oder ob man sich wirklich auf eine Musik einlässt und in diese Musik eintaucht, die Augen zumacht und sich von der Musik treiben lässt und man ist einfach nur in dieser Musik drin. Es sind die gleichen Hirnareale, die dabei aktiv werden. Gibt ein tolles Buch zu dem Thema. Deswegen nicht über HiFi nachdenken. Wir sollten über Musik reden. Und HiFi, auch wenn es ein mega cooles Hobby ist, hat einen tieferen Sinn, nämlich damit gut Musik hören zu können. Deswegen Frauen zum Thema HiFi bringen halte ich für ziemlich sinnlos. Menschen dazu zu kommen, dass sie gut Musik hören wollen, das ist unser Thema. Und dann kommt automatisch eine HiFi-Anlage hinterher.
Ja, da muss ich dir beistimmen. Ich habe ja hin und wieder auch mal Frauen hier als Gast, entweder sind sie, sage ich mal, so nur mitgekommen oder sie sind manchmal selbst aktiv, dass sie gesagt, okay, ich möchte mir mal eine kleine Stereoanlage kaufen oder sonst was, also meistens so die Anfänger. Und die haben ganz andere Prämissen. So, und die sehen aber letzten Endes, die wollen die Musik hören und finden das toll. Und selbst wenn wir dann mit unseren HiFi-Dälen Ohren dann daneben sitzen, denken wir, oh Gott, man könnte doch das und das machen und so und so. Aber die hören das halt anders. Und natürlich haben die das bessere Gehör, einfach von der Biomechanik, was es halt eben denn gegeben ist. Aber die verwerten das ja anders. Gefühle und Emotionen. Und deswegen entsteht das halt so. Man kann mit Frauen nicht mit irgendwelchen Technik-Sachen kommen. Sicherlich gibt es einzelne Ausnahmen, aber die sind dann sehr homöopathische Dosen. Vor allen Dingen möchte ich mal sagen, ich habe ja nur durch jetzt auch einige Messen im Ausland besucht. Es ist in Deutschland wirklich diesbezüglich eine graue Wüste geworden, was das betrifft, eben diese Vielfalt, überhaupt die Vielfalt von Besuchern zur Messe, beziehungsweise auch, was sich so an Leuten bei mir auch anruft. Und dann höre ich auch an der Stimme ungefähr, wie alt die Leute sind. Es sind alles eben die älteren Herren, muss man mal leider so sagen. So, und genauso wie Jan das mit den Adressen sieht, wenn bei mir Kunden bestellen, wie gesagt, Promillebereich, wenn eine Frauadresse ist. Ne? Entweder zufällig ist es gerade mal, dass die Frau das managt in der Wohnung mit dem Geld und so, deswegen taucht ihr Name auf, aber gekauft hat es letzten Endes der Ehemann. Das kann auch schon sein. Aber dass direkt jemand meine Frau angerufen hat, kann ich mich wirklich nur in den letzten Jahren an eine einzige Mal erinnern, die mal direkt mal nachgefragt hat oder mit mir zumindest geschrieben hat und einen Austausch stattgefunden hat. Und hier hat halt, auf der breiten Fläche die ganze Industrie von Händler bis ganz hoch zum Hersteller und was weiß ich noch alles, sage ich mal, das ist ein bisschen verschlafen, die ganze Nummer. Weil in anderen Ländern funktioniert es ja irgendwie. Also besser wie bei uns. Es ist nicht so, dass es 50-50 ist, aber die haben vielleicht einen Prozentsatz von 5 oder 10% Frauen und vielleicht von 30% jüngeren Leute. So ist das mitbekommen. Also Messen und da sieht man ja die Leute. Wer zur Messe geht, ist ja da interessiert an der Sache selbst. Es ist nicht so, dass es jetzt nur Leute sind, die sich jetzt nur für Musik interessieren. Die gehen nicht auf eine HiFi-Messe. Ja, also da sind schon das ausgewählte Publikum. Ja. Okay. Da haben wir das halt ja eine ganze Weile verpennt.
Also ich würde auf jeden Fall mal euch beiden zustimmen. Ich finde es wichtig, dass du das mal so auf den Punkt bringst. Jan, also quasi HiFi nicht als Technik-Hobby verkaufen, sondern als intensiveres Musikerlebnis, weil wir werden öfter darauf angesprochen, bei euch schauen Frauen zu. Wir haben jetzt nicht Promillebereich, ne? Also wir sind so knapp bei 20%. Ich habe jetzt gerade nochmal bei YouTube reingeguckt, beim Podcast sind, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt die letzten 30 Tage, ne? Und wir machen ja viel auch über Musik, ne? Also ich glaube, wenn wir nur HiFi machen würden, wären es nicht so viele. Aber wir machen ja viel über Schallplattenmusik. Wir reden einfach über Musik und teilweise sind die Schallplatten auch gar nicht so wichtig, sondern die Musik ist wichtiger oder die Geschichten drumherum oder was wir damit erlebt haben, ja. Und das sind einfach Themen, das interessiert Frauen. Das Problem ist nur, sie sind halt nicht so sichtbar, ne? Also wir kriegen auch, keine Ahnung, nur ab und zu mal weibliche Kommentare von Zuschauerinnen da draußen, ne? Wir wissen aber, dass sie trotzdem zuschauen, ne? Das sehen wir ja in den Analytics und die sind dann vielleicht auch einfach nicht so in diesem Feeling, ich muss jetzt unbedingt mit der Community mich austauschen, ich muss jetzt meine Meinung sagen, ich muss jetzt zu allem irgendwas abschießen, ne? Das ist vielleicht eher so ein Männerding und deswegen denkt man, dass sie gar nicht da sind, ne? Und ich glaube, das ist dann eben auch nochmal ein Faktor, den man mit reinbeziehen muss und sollte. Und dann ist es ja tatsächlich so, jetzt egal, ob wir über die Frauen sprechen oder auch über die jungen Menschen, ja, Streaming ist allgegenwärtig, ja, wir haben riesige Zahlen, wir haben steigende Zahlen. Jetzt gibt natürlich dieses KI-Thema im Streaming wieder so ein bisschen, tritt wieder so ein bisschen aufs Pausepedal, weil viele halt genervt sind. Jetzt gibt es die ersten Streaming-Dienste, die das aussortieren. Also sprich, das Interesse an Musik fehlt ja nicht, ne? Aber so diesen Sprung eben zu schaffen, dann eben, wie du sagst, ne, diesen guten Klang dann auch wertzuschätzen. Das fängt dann oft so auch über Kopfhörer, glaube ich, an, ne? Da hat man mal einen neuen Kopfhörer und dann merkt man, oh geil, die Musik klingt ja viel besser, ne? Und dann höre ich meine Lieblingsmusik nochmal mit den neuen Kopfhörern. Und so ist man ja eigentlich in dem Thema schon auf dem Weg, ne? Mhm. Aber ich denke, es müssen halt auch wirklich neue Konzepte her, es müssen neue Orte geschaffen werden, wo man auch das erleben kann, weil es ja ganz offensichtlich so ist, dass die HiFi-Studios oder die HiFi-Messen noch nicht so richtig ziehen. Aber meine These ist ja immer, dass eben man das Ganze so ein bisschen konzeptuell eben umgestalten muss. Ja, das fängt an bei den Räumen, wie man das darbietet. Ja, ich sag ja immer, hier, das muss ein ansprechender Raum sein, das muss gemütlich sein, das muss einladend sein, das muss gemütliches Licht haben, das muss so ein bisschen Design, so ein bisschen Deko, so ein bisschen Wohlfühl, vielleicht jetzt nicht nur Musik hören und dieser Raum, wir sitzen alle vor der Anlage und sind ehrfürchtig, sondern eher so ein Willkommensort, ja, wo man vielleicht mal ein Häppchen isst, mal was trinkt, sich ein bisschen unterhalten kann in einem Nebenraum und dann wieder hier Musik hören, wo man eigene Musik mitbringen kann, wo man die Musik hören kann, die man eine Leidenschaft hat und nicht irgendwelche Musik, die nur in irgendwelche Studiobedingungen funktioniert, ja, und es ist ja tatsächlich heute mehr als jemals zuvor so, dass man auch mit kleinem Budget und da denke ich wieder jetzt an die jungen Menschen, ins HiFi einsteigen kann und schon mit kleinen Systemen echt tolle Leistung erzielen kann. Aber wenn es halt wieder um die Technik geht, klar, ich muss das alles zusammenstöpseln. So diese All-in-One-Lösungen, die gibt es zwar auch, aber die sind eher selten. Aber ich nehme eben auch wahr, auch erfolgreich, wenn es die gibt. Ne? Und von daher ist da einfach ein Markt und dieses Plug-and-Play, was man vom Handy her kennt, ne? Man schaltet es ein, man wird willkommen geheißen, man macht 2, 3, 4 Schalter und kann loslegen. Ich glaube, das ist das, was von technischer Seite eben auch HiFi bieten muss. Oder was denkst du, Jan?
Ich sehe es tatsächlich differenzierter. Hm? Also zum einen stellen wir, wenn wir über jüngere Menschen reden, fest, die jüngeren, jemand, der heute unter 30 ist oder vielleicht auch jemand knapp über 30, hm? Der hat Musik hören als Kopfhörer oder Computersound kennengelernt, weil der höchstwahrscheinlich nicht mit einer großen HiFi-Anlage in seinem Wohnzimmer oder dem Wohnzimmer der Eltern aufgewachsen ist. Ich habe festgestellt, diesen Menschen ist absolut und sofort klar, dass der Billigstöpsel, der beim Telefon mal beilag, nicht toll ist. Und wenn die irgendwann mal 29,90 Euro für einen besseren ausgegeben haben, haben die sofort gehört, oh, das klingt jetzt aber besser. Mhm. Und dem ist auch völlig klar, dass einer für 99 und 199 und 499 noch besser sein wird. Mhm. Ob sie das jeweils ausgeben, ist eine andere Frage. Aber bekannt ist denen das total. Und diejenigen, die ähnlich wie Timo jetzt sozusagen einen Full-Size-Kopfhörer mal aufgesetzt haben, werden auch sofort festgestellt haben, oh, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Und wenn ich mich irgendwo hinsetze, weil ich höre Musik im Streaming oder ich bin an meinem Laptop oder ich stöpfe das einfach in mein Telefon, haben super schnell festgestellt, mega cool, ich kann ja richtig laut hören. Mhm. Das klingt richtig, richtig gut, wenn ich einen ordentlichen Kopfhörer habe. Mhm. Und die sind gar nicht so abstrus teuer. Da ist ja der niedrige dreistellige Preisbereich, wo es wirklich ordentliche Kopfhörer gibt, mhm. ja, wo man also richtig Spaß mit haben kann. Und haben dadurch einen Zugang zu Musik gewonnen. All diese Leute habe ich festgestellt, oder habe ich begreifen müssen, wenn die zum ersten Mal klassisch Stereo hören, mit einer Bühne und einem Klang, der zwischen den Lautsprechern entsteht, die sind verwirrt. Die kennen das Prinzip nicht, weil die so nicht aufgewachsen sind, weil der Lautsprecher steht ja rechts und links neben meinem Bildschirm, wenn ich überhaupt Lautsprecher habe. Oder ich habe sie direkt auf den Ohren. Mhm. Das heißt, wir lernen dann nochmal neu Stereo kennen. Das ist sowas wie eine Phantomstimme in der Mitte dazwischen gibt. Die suchen dann häufiger mal den Lautsprecher, der da nicht ist. Wieso kann es denn eigentlich sein, dass da jetzt Musik herkommt? Und diese Erfahrung ist was Neues. Und natürlich geht die verloren. Wenn irgendwo ein Plastiklautsprecher in der Ecke zu Hause steht, der an irgendeinen Streamingdienst angesprochen ist und der einfach ein bisschen hier vor sich hin plärrt. Das kann da nicht entstehen. Und eigentlich denke ich, wir als die großen alten grauen Herren mit den grauen Haaren, so wie ich, unsere Aufgabe ist es, den jungen Leuten einfach mal Stereo überhaupt zu zeigen mit irgendwelcher aktuellen Musik. Weil ich stelle fest, die finden das total cool, sowas mal gehört zu haben. Das wäre so ein bisschen so, ne? Die Samen ausstreuen, dass man sich denkt, wow, das gibt's auch, das finde ich ja cool. Und ich glaube, diese Gedankengänge, was wollen wir da alles machen, was wollen wir umstrukturieren, da können wir drüber uns Gedanken machen, wie wir wollen, aber jemand, der das noch nicht erlebt hat, der geht nicht in den Hi-Fi-Laden, weil er so schick aussieht. Man muss das einmal persönlich erlebt haben und dann müssen wir alten Säcke einfach über unser Hobby reden, auch mit jungen Leuten. Und immer sagen, ja, willst du selber mal anschließen, willst mal deine eigene Musik mitbringen, geht auch per Bluetooth, willst mal hören, ist cool und die finden das cool,
ja.
Weil das Thema ist total geil. Das
ist interessant und ich glaube, da ist auch die Sprache wichtig, weil diese allzu technische Sprache halt viele dann auch abschreckt, ne? Wenn in jedem dritten Satz ein Wort drin ist, was ich nicht verstehe, wenn ich dann aber eher zu so einer emotionaleren Sprache gehe, so über diese Gefühlsebene reingehe, ne? Ist halt was anderes, als wenn ich jetzt über Impedanz, DAC und Bitrate spreche, ne? Und ich denke, deswegen sagte ich am Eingangs auch, da abholen, wo die Personen stehen, ne? Wenn jemand das technische Interesse vielleicht noch nicht so hat oder vielleicht auch nie hat, beziehungsweise die Begrifflichkeiten nicht kennt oder jetzt auch keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, da zu tief einzusteigen und das vielleicht eine Hürde ist, dann einfach mal ein kleiner Anfang. Und ich sagte ja eben, die Messen eben entsprechend anders sich aufstellen, um die Leute zu ziehen. Das ist die eine Perspektive. Ich glaube aber, dass wir auch ganz andere Orte tatsächlich schaffen müssen, wo diese Begegnungen stattfinden, von denen ihr sprecht. Ja, also Thomas hat ja schon öfter von seiner Geschichte erzählt, wo er halt mal aufmacht sein Studio, er lädt die Leute ein, es gibt mal so einen Vinylabend. Bei einige Kollegen machen das auch, die Hi-Fi-Läden haben, wo bestimmte Abende man dann kommen kann, wo man so Erlebnis-Events dann auch hat, wo man dann am besten mit der ganzen Family einrücken kann. Vielleicht gibt es noch irgendwie ein kleiner Kinderspielplatz, dass man das Problemchen nicht hat, ne? Eine kleine Hüpfburg oder so, dass man dann einfach da auch entspannt ist, so als Familie, weil das ist ja auch oft so ein Blocker, ne? Dass man so mit der Familie das mit den kleinen Kindern vielleicht nicht so gereiht kriegt. Spannend wird es dann, wenn man die Elternkinder dann mitbringt und die dann vielleicht mitnehmen kann, wenn die dann gerade auf irgendeinen Interpret oder so abfahren. Und ja, ich stelle mir vor, dass es noch mehr Orte gibt für HiFi, die doch gar nicht so erschlossen sind oder kaum erschlossen sind. Solche Einsteigerabende, ja, ich denke zum Beispiel an die Hochschulen, ich denke an die Musikschulen, natürlich auch an die Plattenläden. Ich denke auch an Gaming-Events. Jan, du hast es bestimmt mitverfolgt mit konsolenfan.de und so. Wir haben auch mal versucht, so ein bisschen dieses Andocken an die Gaming-Szene bei Vinyl uns zu forcieren, weil wir der Meinung sind, dass eben auch die Gaming-Fraktion durchaus Interesse an gutem Klang hat, aber sich noch nicht so in so einem Hi-Fi-Verständnis vielleicht befindet, aber trotzdem Bock hat auf entsprechende Anlagen, Riese-Szene.
Ich habe da junge Mitarbeiter, die sind Gamer und die haben inzwischen hochwertige Kopfhörer zu Hause, die sie auch an ihren Gaming-PCs haben. Und seitdem sind sie gerade bei den, ich nenne sie mal despektierlich, den Ballerspielen wesentlich besser. Sie hören jetzt genau, wer kommt, Ordnung. Und von wo er kommt.
Richtig.
Genau, das ist jetzt plötzlich so eine ganz andere Nummer.
Ja, ja. Also stimmst du mir zu? Und es gibt ja so viel mehr, ne? Es gibt Kulturzentren, dann das Thema Social Media, nicht nur für HiFi-Messen, ja, es gibt so viele Influencer da draußen, die vielleicht was ganz anderes machen und mit HiFi nichts zu tun haben. Ich sehe da erste Versuche, ja, dass man mal ganz andere Leute abholt im Comedy-Bereich. Ich habe Comics gesehen, ja, dass man das einfach mal auf eine humoristische Art macht, so wie wir heute mit den Lach- und Klanggeschichten, ja, dass man einfach mal einen ganz anderen Zugang schafft. Es gibt Jugendzentren, ja, wo man mal hingehen könnte und mal so eine kleine Einsteigeranlage hinstellen könnte. Ich bin selber im Jugendzentrum groß geworden, ja, was wäre das für ein Event gewesen, wenn da irgendwann jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ey du, ich zeig dir mal was Geiles, dann kannst du hier mal deine Hardcore- und Ska-Platten und der ganze Kram, kannst du mal hören, so hast du das noch nie gehört, ne? Also deswegen sage ich, da wo die Leute stehen, Begegnungen schaffen mit diesem Ereignis und desto früher man davon geprägt wird, und das hat man bei alle unseren Gästen gemerkt, ne? Häufig als Kind, als Jugendlicher eine Prägung erlebt und dann nie wieder weggekommen, ne? Da muss man ansetzen, ne? Und deswegen junge Menschen abholen, frei des Geschlechts, und was die Frauen betrifft, da, wie du gesagt hast, ne, so mehr über diese emotionale Geschichte, über die Leidenschaft der Musik hören, die bei Frauen kein Deut weniger vorhanden ist als bei Männern. Ich glaube, da sind einfach noch viel zu viele Gedanken nicht zu Ende gedacht, zu viele Ideen noch nicht umgesetzt und alles noch zu starr und Oldstyle und konservativ, und die Branche merkt es jetzt, der Wandel muss angestoßen werden. Aber ja, es braucht Abende wie dieser vielleicht, Thomas, Jan, wo man einfach nochmal weiter Brainstorming betreibt und Ideen in die Welt haut, in die Community haut, und vielleicht der ein oder andere das aufschnappt und was draus macht. Wir haben das all die Jahre immer wieder versucht mit Ideen. Ich habe auch schon viele Ideen in Umsetzung gesehen, weiß nicht immer, ob es dann irgendwie hier in einem Talk rausgezogen wurde oder ob man mal selber auf die Idee gekommen ist oder andere Wege. Aber es freut mich auf jeden Fall total, ja, wenn es dann sozusagen Ideen auf die Straße gebracht werden. Und ja, das sehe ich hauptsächlich als unsere Aufgabe hier als Creator oder in solchen Talks. Uns macht da immer wieder Spaß, ja, mit verschiedenen Gästen da reinzutauchen.
Da möchte ich jetzt auch noch mal was dazu sagen. Also was ich jetzt so immer so ein bisschen von meinen Kunden so mitbekommen habe, weil ich ja nur selber wenig jetzt in andere Hi-Fi-Läden gehe und schau mal, was dort los ist. Habe ich früher mehr gemacht, jetzt ist das irgendwie, ja, weiß ich nicht, wiederholt sich zu vieles. Wahrscheinlich auch deswegen. Und was ich eigentlich sagen will, jetzt mal für die Händlerschaft gesprochen, ich weiß, dass es viele Händler gibt, die nicht ganz so momentan so gut dastehen, und die kämpfen teilweise übers Überleben etc., alles in die Richtung. Aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl bekommen, dass wenn wirklich jetzt mal in 20 oder 25 Jahre kommt und da will sich einfach mal beraten lassen, was jetzt mit einer HiFi-Anlage so sein kann, dass da dann einfach überfordert wird von den Leuten. Dass sie dann versuchen, denn gerade den Fehler zu machen, was, wie jetzt Jan schon damals gesagt hat, damals waren es andere Zeiten, wenn er jetzt so 500 Euro ausgeben will, dass man dann versucht, dann 700 Euro aus dem Kreuz zu leiern. Und dass die dann einfach von der Technik, anstatt zu sagen, okay, du hast so und so viel, ich biete dir, sage ich mal, vor der Hälfte was an, kauf den Rest an Schaltplatten, der Typ kommt irgendwann mal wieder. So, und dann hat er dann ein ganz anderes Verhältnis. Beziehungsweise, wenn er durch seine preislichen Vorstellungen irgendwo in das Sortiment passen. So, aber oftmals, und das habe ich einem auch gehört von vielen, dass sie sagen, hey, biete doch auch mal Konzepte an für kleineres Geld. Weil, ja, wir wissen alle, die sich damit auskennen, es gibt halt für kleines Geld auch gutes HiFi, wo man sagen kann, okay, ein paar Boxen und so, das, Aber das ist ja in dieser, in dieser ganzen Handy-Generation, ich möchte sie jetzt nur mal so benennen, ohne zu betiteln, oder nur betiteln, ohne sie zu benennen, ist es ja gar nicht im Kopf drin, weil die sehen ja immer nur diese großen Ausstellerdinger für 5 Stellen und sonst was alles oder gehen auf Messen und gucken sich dann das alles an. Und nur das Feinste vom Edelsten, wo sie hier selbst denken, um Gottes Willen, was ist denn da los, obwohl mir die Preise gewohnt sind. So, und dann so jemand so unbedarft, das geht dann rein und denkt, ach du Scheiße, sowas, na, da bleib ich lieber bei meinem Handy. Also, denn die jungen Leute dann auf der ganz normal auf den bei den Händlern. Oder wenn mal jemand bei mir Junges auch anruft und oftmals rufen die Kunden bei mir an und sprechen mit mir, auch wenn ich die nie sehe oder nie kennenlerne, außer am Telefon und dann wollen die bei mir was kaufen, wollen eine Beratung haben am Telefon und so. Da merkt man oft, dass sie dann auch alleingelassen worden sind. In ihrer, sage ich mal, Jugendsprache, in ihrer Hood, wo die dann hier ihren HiFi-Dealer noch irgendwo in der Ecke haben, wo sie mal sich hingetraut haben. Und da war dann halt eben, das Ding halt ging an der Hose. So, und die haben sich versucht, dann irgendwo selber was zu finden, wenn sie wirklich starkes Interesse haben. Und da gibt es auch viele, die halt eben sagen, okay, auch mal eine schöne Sternenlache wäre ja nicht verkehrt. Von solchen Leuten leben wir ja auch. So, die werden da aber irgendwo dann einfach mit zu viel Technik zugekracht und sonst was alles und dann auch mit dem falschen Preissegment befeuert werden. Ich sag mal, da sollte jeder Händler dann auch sehen, dass er froh ist, wenn er auch mal jugendlicher kommt und sagt, okay, kleine Frage, hast du deine Musik mit? Nee, dann müssen wir mal irgendwas aus dem Internet ziehen oder sonst was alles, weil du kannst die nicht mit Genesis oder mit Yellow oder sonst was alles hier irgendwie ködern. Weil die haben ganz anderen Musikgeschmack und dann nach dem muss ich das erstmal regeln. So, also diese Einstellung zum Kunden selber hin, die ist mir von meiner Händlerkollegschaft, kann ich mir vorstellen, oder teilweise habe ich da auch schon erlebt, dass dort vieles irgendwie weggebrochen ist. Die leben immer noch in den 90ern, sage ich mal so, oder in den 2000er, wo es noch halbwegs ging. Aber jetzt ist da vieles, und gerade weil es eben so vieles gutes, teures Zeug gibt, denkt man ja, da verkaufst du lieber was für 1000 Euro, anstatt ich vor 10 mal vor 100 Euro verkauf, aber da hat man Multiplikator, der ist wesentlich mehr, weil man hat 10 Menschen glücklich gemacht und die kommen dann wieder, so, oder meist wieder, so, und der eine, der da glücklich gemacht worden ist, war ein Tausender, ja gut, wenn der nicht wiederkommt, dann ist dann Essig, so. Das sind so meine Beobachtungen.
Ich bin der Meinung, dass jeder HiFi-Händler eine HiFi-Anlage, die ordentlich spielt, für 500 Euro im Schaufenster haben sollte und sage, so, ja, damit geht das los.
Da stehen sie aber nicht. Ja? Da stehen die Dinger
für 300 Euro. Hört ihr das an? Das spielt.
Absolut. Jan, wenn wir jetzt mal den Brückenschlag machen zu den Marken von Civic King Sound. Also wie sieht's da eigentlich aus? Habt ihr auch was im Sortiment, wo ihr sagt, da könnte man jetzt zum Beispiel so einen Einsteiger für gewinnen? Weil wir haben ja gleich noch so die größeren Geschütze auch auf dem Plan, dass wir die nochmal anschauen. Also gibt's da irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt gerade für die Leute vielleicht interessant?
Ich muss ganz ehrlich sein, nein. Wenn es um eine klassische HiFi-Anlage geht, kriegen wir nicht hin. Ich stelle fest, wir haben recht viel Kontakt mit jungen Leuten, die sich einen Kopfhörer im niedrigen, dreistelligen Preissegment kaufen. Und die klingen echt gut. Also gibt verschiedene Marken, aber da kriegt man echt gute Produkte. Und meine Empfehlung ist aber, tut euch bitte selber den Gefallen und kauft euch einen externen Kopfhörerverstärker, einen diskret aufgebauten, also einen, ne, der nicht am USB-Stromversorgung dran hängt, sondern der ein eigenes Netzteil hat. Und damit, egal welche Marke da jetzt draufsteht, seid ihr schon eine ganze Ecke weiter vorne, ohne dass es unglaublich teuer wird. Und von da aus könnt ihr euch mit anderen Sachen wie einem besseren DAC, als das es in der Computersoundkarte oder am Telefon drin ist, beschäftigen. Auch da kann man mit übersichtlichem Geld klangliche Schritte nach vorne machen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich heute, und da muss ich jetzt als Vertriebschannel einfach mal sprechen, erzählen muss, dass es unglaublich schwierig für die kleinen Boutique-Hersteller geworden ist. Und ich nehme mal ein Beispiel aus unserem direkten Umfeld. Wir haben die Marke Apertura. Apertura ist ein kleiner Hersteller, der seit gut 40 Jahren in Frankreich wirklich toll klingende Lautsprecher baut. Und das ist jetzt kein dober Werbespruch. Man hört sich die an und denkt sich, wow, das klingt richtig, richtig gut. Wir haben aber ein Problem. Das kann man nur verkaufen, wenn der Kunde sich das anhört und sich wirklich sagt, wow, das klingt ja wirklich so gut, wie der Jan Sieveking das da sagt. Das gefällt mir. Ohne die Vorführung wird der Kunde sich sagen, Aper was? Da habe ich ja noch nie was von gehört. Das muss irgendwas für eine Kamera sein. Das will ich gar nicht haben. Und den Kunden dazu zu bekommen, dass er sich selber zutraut, einen Lautsprecher anzuhören und auch zu sagen, ey, der gefällt mir wirklich gut, ist etwas, das ist heute viel schwieriger als zu meinen aktiven HiFi-Verkaufszeiten vor mehr als 20 Jahren. Mhm. Weil da war das noch möglich, sag ich dir, ich zeig dir mal was. Mhm. Heute erlebe ich und höre ich viel von Händlern, der Kunde hat eine große Unsicherheit. Was soll er eigentlich kaufen? Weil das Internet hilft nicht. Da behauptet eine KI, die keine Ohren hat, einfach das, was die meisten Tester behauptet haben, über deren Qualität wir nichts wissen. Und kaufen dann, weil sie so verunsicher sind, die Kombination aus einer bekannten Marke mit dem größtmöglichen Rabatt.
Mhm.
Ohne es gehört zu haben, weil wenn es die und die Marke ist und ich noch einen tollen Preis kriege, dann habe ich erstens das Gefühl der Sicherheit und dann ist noch mein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Ich habe einen tollen Preis gekriegt.
Ja.
Und die kleinen Hersteller, die eben nicht sagen, ich habe 30%, 40%, 50% Rabatt bei einer bekannteren Marke, die fallen hinten über, obwohl sie das eigentlich viel bessere Produkte haben. Mhm. Das tut mir so leid. Das heißt, ich würde gerne jedem Kunden sagen, so, wenn du jetzt einen Kompaktlautsprecher kaufst, zieh los, du musst dir unbedingt eine Apertura anhören. Aber wir verkaufen halt nur eine Handvoll solcher Lautsprecher, auch selbst in der noch bezahlbaren Klasse, weil der Kunde müsste sich das erstmal trauen.
Mhm.
Das heißt, wir selber sind in einer ganz abstrusen Situation. Wir können zwar ein tolles Produkt anbieten und sagen, klingt wirklich gut, aber wir werden leider mit Kunden, die ganz stark verunsichert sind, dabei nicht gehört. Also es ist schön, dass du es gerade anwendest. Ich habe da mal ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich einfach was erzähle über dieses kleine Einstiegsmodell bei Apertura.
Yeah.
Und ganz ehrlich, das ist ein fantastisch spielender Lautsprecher. Aber wenn es einen gibt mit der bekannten Marke drauf, die ich schon mal gehört habe, mit einem Riesenrabatt, dann hört sich der Kunde die gar nicht mehr an.
Ja, verstehe.
Weil dafür müsst ihr eine Entscheidung treffen.
Mm.
Und das ist schwieriger geworden heute als früher. Das ist ein bisschen Überforderung mit zu viel Information.
Okay.
Und wenn man früher hoffte, der geht dann zu einem HiFi-Laden und sei es der Uni-HiFi oder beim Thomas der Exklusiv-HiFi und sagt, ich suche einen guten Kompaktlautsprecher. Können Sie mir mal was zeigen?
Mm.
Thomas, hast du Leute, die kommen mit so einer Frage noch rein? Und wenn ja, wie häufig?
Mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, also die Kompaktlautsprecher werden hin und wieder mal auch angefragt, aber die Leute, die bei mir direkt jetzt im Laden erscheinen, ich habe ja keine Laufkundschaft, also bei mir geht ja alles um mit Termin und so, die sind dann schon aus der Nummer raus, dass die sagen, okay, oder sag mal, was heißt aus der Nummer raus, sag mal, die sagen, okay, ich möchte aber einen richtigen Lautsprecher, obwohl in letzter Zeit öfters auch mal Leute kamen, die gesagt, ich brauche einen Kompaktlautsprecher, so, da habe ich ja mehrere hier. Mehr, also von Hornlautsprecher über normales, dynamisches Treiber und Transmission-Line und sonst was alles. Also da habe ich ja viel, relativ viel Auswahl von diesen Kompakten. So rein jetzt mal von der technischen Größe her, die auch irgendwo bezahlbar sind. So. Und sicherlich gibt es da welche, die sagen, oh gut, das gefällt mir nicht, das passt besser zur Musik. Ich habe auch manchmal auch mal, muss ich sagen, da kam mal einer, der wollte ein paar Lautsprecher haben, die haben, ich sage jetzt mal nicht das Produkt, das spielt jetzt keine Rolle, aber die haben irgendwo jenseits von 2.500 Euro gekostet, das Paar. Da kam extra aus Berlin hierher gefahren, hat sich die angehört, dann habe ich seine Musik mir angehört. Ich sage, was hörst du dir von Musik an? Das ist der falsche Lautsprecher zu dieser Musik. So, und da habe ich einen preiswerteren Lautsprecher genommen, den hat er sich hingestellt, da war er total begeistert. Dann hat er die Dinger mit nach Hause genommen, hat die hingestellt, gesagt, ja, die will ich haben. Ich sage, gut, du hast nicht die Farbe da, du bekommst die dann. Ich lasse dir die fertigen, weil die werden vielmals ja erst gefertigt, wenn der Kunde die bestellt. Wenn nicht zufällig der Händler gerade mal die Farbe da hat oder so. Das ist nun mal heutzutage so. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt Nischenprodukte sind. Und es waren zwei Nischenprodukte, die ich da hatte. Und der Kunde war dann happy. Und der hat mir dann irgendwann mal nach 3-4 Wochen geschrieben, wo als die neuen da waren und die spielen super und ganz toll. Und das ist genau der Lohn. Ich habe zwar weniger Umsatz gemacht, aber der Kunde ist happy. So, und wenn irgendwie nochmal da klingelt, ah, hier bei dem Baustamm gut aufgehoben so. Und diesen neuen, und diesen Kompaktlautsprecher hat gerade letzte Woche, hatten wir über unseren HiFi-Abend bei uns in Merane, wo man sich mal getroffen hatte und mal ein bisschen dies und das, was ich so Neues habe, mal eingehört und dies. Und da kam einem auch immer die Frage, ja, was machen wir denn? Nehmen wir denn lieber, ich sag mal, das mag zwar jetzt doof klingen, wir reden ja eigentlich über die Situation, dass viele Leute sagen, okay, erstmal überhaupt eine Stereoanlage so, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, Na, eigentlich könnte ich mir noch eine zweite bauen, weil ich einfach Spaß habe, nicht nur in meinem Musikzimmer meine Musik zu hören, sondern meine der schon im Arbeitszimmer. So. Und da spielen dann halt die Klemmkompakten dann halt immer mit einer Rolle. Und da kommt das öfters mal, dass dann auch mal nachgefragt wird, als Zweitwagen, sprich Zweitanlage. So, das ist zwar jetzt zwar etwas überkantitelt, sage ich mal so, aber jeder kennt die Situation. Man hat ja von Sachen, wo man jetzt ein bisschen interessiert ist, ob das jetzt die Eisenbahn ist, ob das das Aquarium ist oder ob das jetzt der Angelsport ist, da hat nicht jeder bloß einen Teil. Da gibt es mindestens 5-6 Mal Ausführungen. So, es ist einfach für die Hobbyleute.
Kümmert
das so.
Euch und um eure Schildkröten, will er sagen. Ja, was immer es ist. Also auf jeden Fall.
Ich denke mal, jeder versteht, was ich meine.
Ja, so. Ja.
Und für die Leute, die einfach normal kommen und sagen, ich habe nicht viel Platz, ich habe einen kleinen Raum, dann sage ich, okay, wenn du keine Box, also rein physikalisch gesehen, wenn du jetzt keine Standbox stellen kannst, die immer die bessere Wahl ist in dem Sinne, gerade bei Anfängern, da muss es ja immer ein bisschen bumsen so, dann nimm mal halt eine Kompaktbox. Und die können heutzutage auch sehr viel und sehr gut. Aber man muss die Leute immer dafür hinsetzen und sagen, order das mal an. So, und da ist das, und man sollte ja auch Leute nicht mit den Preisen erschlagen.
Ja. Aber bevor wir wieder bei der Zweit- und Drittanlage landen, Jan, muss mir was versprechen. Und zwar, falls jetzt Leute da draußen sich angefixt fühlen durch HiFi, weil sie jetzt spontan hier gelandet sind und total überzeugt sind und noch gar nicht den Weg zu HiFi gefunden haben, dank unserem Talk, und die schreiben jetzt Civic King Sound an und sagen, hey, ich brauche mal irgendwie das oder jenes Einsteiger-Setup, und ihr beginnt dann wieder in eure Kasse immer so einen Euro reinzuschmeißen. Ja, da schickst du zu Thomas. Nee, brauchst du gar nicht. Dann musst du uns einfach versprechen, weil du hast ja deine Civic King Sound Geschichte so schön erzählt, dann musst du wieder neu skalieren, dann musst du wieder einen Durchbruch machen, ja, und dann brauchst du einfach mehr Lagerfläche, und dann musst du halt diese ganze Einsteiger-Kosmos dann auch nochmal hinstellen, dass dann auch diese Nachfrage gestillt werden kann in Richtung deiner Händler. Ja, oder wenn es gerade stressig ist, genau, schiebst die Nummer vom Thomas rüber. Oder all den anderen Händlern, die auf deiner Homepage auch, ich verweise nochmal drauf.
Also, sind gerade weitere 390 Quadratmeter angeboten worden. Also es ist, ich war versucht, so schon mal vorsichtshalber vorab so zu buchen. So. Wir werden das noch brauchen.
Ja, okay. Also ich hätte ja total Bock, Jan Thomas, mit euch beiden jetzt über jede nur beliebige Marke hier in dem Civic King Sound Sortiment zu sprechen. Wir sprechen am Schluss noch an die Platten. Aber wir haben uns jetzt nochmal drei rausgepickt, wo ich im Einstieg genannt hatte, nämlich Martin, Audioflight und Shutters Audio. Und das war jetzt nicht wahllos ausgewählt, sondern es kam auch von Thomas dem Wunsch, weil er ja diese Hausmesse mit euch organisiert und auch diese Produkte nochmal besonders vorstellen möchte. Und deswegen wollen wir natürlich auch einlösen, was wir versprochen haben. Da würde ich jetzt mal an den Thomas übergeben. Warum Martin? Wie kam die Entscheidung drauf? Ich habe mich mit der Marke vorher gar nicht so beschäftigt tatsächlich, aber dann hatte ich mal in der Community ein bisschen rumgeguckt und habe da auch ein ganz tolles Video gefunden, kann ich euch gerne mal verlinken, wo quasi eine Werksbesichtigung da stattgefunden hat und man dann auch mal sozusagen das ganze Team dahinter sieht, super sympathische Leute. Also da war ich ja schon so angefixt, aber mit der Technik selbst habe ich noch nicht so Erfahrungen. Da würde mich jetzt interessieren, wie deine Erlebnisse drumher sind. Der Kanal übrigens, Jana Loves HiFi. Thomas,
ja.
Warum hat dich das so begeistert?
Naja, also erstens, die Martin-Lautsprecher, die habe ich ja schon immer mal gesehen. Auf Messen oder so. Persönlich habe ich sie jetzt noch nicht hier im Laden gehabt. Und da war mehr oder weniger eine ganz andere Geschichte erstmal vorrangig, weil der riesige Vertreter von Civic King, der André Georgi, der hatte gesagt, wir sind auf die Idee gekommen, wir machen mal eine Messe zusammen. Weil aufgrund meiner letzten Hausmesse letzten Jahres hat er gesagt, komm, wir machen auch mal eine zusammen. Da bin ich schon mal offen, alles okay. Und dann haben wir drüber nachgedacht, was wir so machen. Ich meine, Charters, dass wir Charters-Kabel vorstellen. Ich fange jetzt mal von hinten an.
Mhm.
Das ist ja teilweise selbstredend, weil ich ja A, die Kabel ja selber hier habe, B, auch einen guten Leumund haben, dass man da natürlich, man muss dann auch diesbezüglich auch mal ein bisschen produktiv denken, dass man sagt, okay, man kann nicht nur solche Stilblüten bringen, sondern auch mal das, was die Leute kennen. Dann sind wir über die Audioflight-Geschichte gekommen, die ich ja schon mal vor ein, zwei Jahren mal schon mal näher kennengelernt habe. Und da gibt es ja nur teilweise neue Serien, die ich sehr interessant finde. Ich sage, okay, können wir gerne auch mal hier mit präsentieren, um den Leuten auch mal, sage ich mal, schon mal das hohe Ende mal zu zeigen, was möglich ist in gewissen Bereichen.
Mhm.
Und dann sind wir darauf gekommen, sagen, okay, und Lautsprecher. Und dann kam er mit der AD Martens Lautsprecher. Ich sage, okay. Ist interessant, würde ich gerne mal auch in Ruhe mal hier hören. Ich hatte das letzte Mal, wie gesagt, in Wien gehört, da haben sie mir ganz gut gefallen. Leider war das jetzt nicht tiefer möglich, weil in solchen Messengeschichten, da wollen wir jetzt näher drauf eingehen, da kann man das nie so machen. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich ihnen aber auch mal gesagt, da bist du aber schon, dass man jetzt ja nicht solche Dinger nur noch die Rechnungen schreiben oder was, dass sie ständig hinausgetragen werden. Ich denke, nee, es gibt ja auch mal, dass man halt mal das präsentiert, dass man den Leuten auch mal hier in den Bereichen Sachsen, Thüringen, südliches Brandenburg auch mal die Möglichkeit mal bieten, auch solche Lautsprecher mal zu hören. Mhm. So, und oft ist es ja auch mal so, dass selbst, kommen wir jetzt wieder mal zu den Interessierten zurück, wenn man sowas Tolles mal hören kann, dass man da auch mal hinpilgert, kann man schon fast sagen, sich das anhört und trotzdem irgendwann mal vielleicht auch irgendwas anderes wieder kauft, das natürlich immer wieder die Wirtschaft ankurbelt etc. Aber man muss manchmal auch mit größeren Sachen erstmal locken, dass der eine oder andere dann auch mal sich bewegt. So, also man will ja auch präsentiv sein. Wir freuen uns natürlich auch über Leute, die dann kommen und sich dann auch mal hierher setzen, was dann vom 17. bis zum 19. September dann stattfinden wird. Also es geht donnerstags abends bei uns schon los. Das ist auch bewusst gewählt, dass manchmal die Leute am Wochenende voll mit anderen Sachen voll sind, aber jetzt haben sie eine Möglichkeit, auch mal Donnerstag, Freitag schon mal bei uns vorbeizukommen und sich zu hören, was es so Schönes gibt. Über die ganze Situation im Einzelnen wird dann eher noch alles informiert. Aber das war so damals die Idee, zu sagen, welche Produkte nehmen wir jetzt rein? So. Und vielleicht gerade diese Provokation, wir gehen jetzt mal wirklich mal mit den Mertens-Lautsprechern mal richtige Klopper mal hingestellt. Mal, sag ich mal abgesehen vom Preis, was möglich, wir werden jetzt nicht diese Riesendinger da hier hinstellen. Es muss ja auch zum Raum passen. Aber die Sache an sich, dass man sagt, okay, wir hören uns das mal an, war für mich persönlich auch eine interessante Sache. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Produkte dann hier entsprechend zu präsentieren zu wollen. Mhm.
Ja, schlüssig. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch verkabelt werden und die Vinyl und Ultras da draußen, die wissen, wir hatten ja schon mal einen extra Coffee Break, das war einer der ersten zu Chadders Audio, zu den Chadders Kabeln. Und da bist du ja schon lange mit, ich glaube, die verkaufst du auch ganz gerne und gut, ne? Und dann hat sich das gut zusammengefügt, denke ich, weil ja Siebe King Sound das auch vertreibt, ne?
Ja, also die Chadders Kabeln, die beziehe ich ja von Jan schon seitdem wir es halt machen miteinander. Also da ist ja auch der einzige Vertrieb bisher gewesen. Was ich bei ihm auch mag als Vertrieb, er arbeitet auch sehr stabil mit den Marken. Also da gibt es ganz andere Vertriebe, die ständig die Marken wechseln oder Marken wechseln werden müssen, dann weil die Hersteller der Meinung sind, sie müssen da unbedingt das Pferd nochmal von vorne aufräumen. Mhm. Aber hier ist es relativ stabil, auch preis- und produktstabil. Sprich, man hat nicht alle zwei Jahre irgendwas Neues. Mhm. Und jetzt respektive die Kabel hier, muss man sagen, also ich verkaufe eigentlich schon gut die Kabel, wenn ein Kunde dazu sagt, ja, das gefällt mir, was sehr, sehr oft und sehr häufig passiert, die bleiben auch dabei. Also es ist nicht so, dass dann einer mal sagt, okay, ich will jetzt mal was ganz anderes hören oder einen ganz anderen Sound, dass sie davon weggehen. Also das hat schon eine sehr, sehr, sagen wir mal, eine Langzeitbeständigkeit, diese Kabel. In der Form, wie sie halt die Musik eben übertragen.
Ja. Also stelle ich auch fest, wer einmal bei Kardas drin ist, und Achtung, ich spreche die wirklich mit einem C aus, weil es der George Kardas ist, also ne, der ist eigentlich Grieche, ursprünglich mal. Die Leute bleiben dabei, die gehen tatsächlich innerhalb der Kabelhierarchie mit der Zeit höher. Das heißt, die fangen häufig mit einem kleineren Kabel an und fragen, was geht denn da eigentlich noch? Und gehen dann eins größer und lassen das vorherige Kabel entweder in der berühmten Zweitanlage oder, oh, das kommt jetzt an meinen Tuner oder an ein zweites Quellgerät und gehen dann schrittchenweise hoch. Ich finde das ganz sympathisch und, hat Thomas gerade schon gesagt, Kardas ist auch ein Hersteller an sich, der sehr, sehr langfristig dabei ist. Das heißt, die haben ein Lautsprecherkabel, das heißt Clear. Das ist jetzt im 15. Produktionsjahr. Also es gibt so einen Hersteller mit einem A und am Anfang und Quest am Ende, der weiß, er muss seine Produktportfolios regelmäßig durchtauschen und idealerweise alle 2 bis 3 Jahre, weil dann ist der Markt wieder damit geflutet und er braucht ein neues Produkt mit neuem Namen und neuer Verpackung und neuer Farbe nach Möglichkeit. Bei Kardas ist das eher das Gegenteil. Die machen da so lange weiter, bis das irgendeinem Grund nicht geht. Das mag ein bisschen langweilig sein, aber die wissen einfach auch, was sie tun und für wen sie welches Kabel da fertigen.
Ja, verstehe. Ja. Nee, absolut schlüssig. Und ja, das mit Martin ist jetzt auf jeden Fall auch nochmal spannend, weil wir wollen das auch mal so ein bisschen dann genauer betrachten. Also wenn der Thomas dann die Messe ausrichtet, da wird er dann sicherlich auch mal auf Social Media irgendwas raushauen. Und vielleicht habt ihr ja wirklich die Gelegenheit, auch in Merano mal vorbeizuschauen und euch das Ganze dann auch mal kompakt anzuhören. Und ja, Audioflight habe ich ja eben jetzt hier bei YouTube gezeigt. Die Podcasterin, ihr könnt ja einfach mal den Links zu den Marken folgen über die Homepage von Siebel King Sound. Die haben ja eine wahnsinnige Bandbreite, ne? Also was es da alles gibt, das möchte ich dann schon auch mal zum Besten geben, dass man da mal eine Idee von hat, ne? Also wir haben, sagen wir jetzt mal, großes Besteck, wie hier so eine Stereo-Endstufe. Wir haben aber auch die Abspielgeräte, habe ich unten gesehen, neben den Vorverstärkern und den Endstufen, Vollverstärkern, dann auch SACD-Spieler zum Beispiel. CD-Spieler sind ja auch wieder im Kommen, ne? Sagen ja alle. Und
alle reden darüber, dass die wieder im Kommen sind, aber das ist der Zuwachs im chinesischen Markt, glaube ich, wo es recht viele Leute gibt, die von der nicht ganz unbegründeten Angst beschlichen sind, dass ihr Lieblingskünstler vielleicht demnächst im Streamingdienst ihrer Wahl nicht mehr verfügbar ist, weil er irgendwas Falsches gesagt hat und die politische Partei dann entscheidet, der wird nicht mehr gesendet. Die wollen die Musik aber trotzdem noch haben. Deswegen fangen die Chinesen jetzt verrückterweise an, CDs zu kaufen. Dann kann man ihnen die Musik nicht mehr wegnehmen. Das muss ein gängiges Problem sein.
So verrückt ist das ja gar nicht, Jan, weil das knüpft ja wieder an das an, was wir mit den Randgruppen hatten, denn es ist letztendlich so, die Vinylleidenschaft, und das ist nicht nur bei den audiophilen Platten so, ist inzwischen so ein Luxushobby geworden, dass das halt viele ausschließt, was halt sehr schade ist, und da ist die CD halt häufig der günstigere Kauf, ne, gerade so auf Börsen auch oder in Plattenläden, dann nochmal auf Secondhand-Markt, wo es dann nochmal günstiger wird und man damit einfach Kosten sparen kann. Und es gibt ja auch Releases, ne? Keine Ahnung, wir hatten es jetzt gerade bei der 96er-Sendung über Tool Anima, ne? Ist jetzt eigentlich Jubiläum, müsste jetzt eigentlich wieder Reissue kommen, aber immer nichts angekündigt. Wir warten immer noch. Ja, da holst du halt die CD, ne? Weil
würde uns eine alte Platte mal
Bootleg an. Genau. Ja. Also es ist einfach natürlich auch so ein Gesamtzusammenhang, ne? Nun gut. Also, sehr, sehr gerne nochmal Aufruf an die Community, wenn ihr uns da draußen mitteilen möchtet, ja, was ihr von den besprochenen Marken so hält, was ihr da schon für Erfahrungen gesammelt habt, vielleicht habt ihr selber was da stehen oder was damit verkabelt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, bei Spotify geht das, bei YouTube geht das. Wir lesen alles, wir kommentieren alles, wir antworten auf alles. Wird uns einfach interessieren, dass ihr eure kleine HiFi-Reise vielleicht auch teilen mögt. Wenn ihr keine Lust habt, ist auch okay, aber wir freuen uns, ne, trotzdem über den Austausch und ja. Vielleicht profitiert ja irgendjemand anders dann davon, von euren persönlichen Erfahrungen. Weil wer sind wir schon, dass wir jetzt sagen, schaut euch das mal an. Schöner ist ja, wenn das aus der Community kommt und ihr selber Erfahrungen gesammelt habt. Ja, und wenn ihr sonst irgendwie Fragen da habt zu den Produkten selbst, Thomas ist natürlich immer ein Ansprechpartner. Könnt ihr über die Webseite direkt mal eine Mail schreiben oder Social Media. Der Jan, der ist natürlich viel beschäftigt, ne? Der kann jetzt, ne, der muss ja ständig dann Euro in die Kasse schmeißen von den Mails mit den Platten, ob man die direkt zuschicken kann. Der hat natürlich jetzt nicht auf jede Anfrage Zeit, das müssen wir verstehen. Aber ihr könnt euch natürlich auch vertrauensvoll bei dem einen oder anderen, wenn es passt, an Siebel King Sound direkt wenden. So. Hausmeister haben wir getroppt, 17.09. bis 19.09. Der Thomas wird auf jeden Fall noch seine Social Media Gerammel machen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder irgendeinen Collab-Post auf Instagram. Falls ihr noch nicht überall folgt, dann macht ihr es halt jetzt. Ich habe hier nochmal die ganzen Socials eingeblendet. Gibt ja eh keine Plattform, wo wir nicht irgendwie sind. Ja. Und damit würde ich fragen, Jungs, habt ihr noch was zu den Marken, zu den Diskussionen, zu den Themen? Ansonsten würde ich dann galant überleiten zu der Software, nämlich zu den Platten und Jans Plattenempfehlungen.
Ja, da fange ich mal an. Also in der Form, dass ich dann Jan das Anführungsstrich letzte Wort dann erlasse. Für mich ist das alles erstmal okay. War ein bisschen eine schöne Zeit. Ich bin gespannt, was Jan noch auspackt. Mhm. Und ja, Neuigkeiten dann wieder wenn wir wieder mal da sind, im neuen Video.
Dann habe ich mal drei Plattenempfehlungen. Also der Timo hat mich vorher gebrieft. Jan, such dir mal drei verschiedene Sachen aus, die du unserer Community, üb das Wort jetzt, mal vorstellen kannst. Ich habe drei recht unterschiedliche Sachen dabei. Ich muss mal ein bisschen zurückgucken auf meinem Stuhl, dass ich die auch gut in die Kamera halten kann.
Ja.
So, ich habe das hier dabei. So.
Aber wir können sogar die Widmung lesen von der Melina.
Also für den super coolen Jan, jetzt wisst ihr, weshalb ich das jetzt präsentiere hier, ja? Weil ich habe von der Melina Paxinos nämlich meine persönliche Widmung dafür gekriegt.
Okay. So,
das ist ein Mädel, die ist, Achtung, griechischer Name, lebt aber in Hamburg und sie lebt auch in Berlin, ist eine Musikproduzentin. Ah. Man sieht das hier unten so ein bisschen, sie spielt ein Saxophon,
ja.
Und sie ist Teil der Hellenic Jazz Society. Das ist ein Jazz-Album. Und zwar ein bisschen ungewöhnlich, das ist ein modernes Jazz-Album. Und das hier ist Collaborations, wo sie mit anderen griechischen Jazzmusikern zusammenspielt. Und da sind Sachen drauf, die sind durchaus auch Elektro-Jazz. Es ist klanglich gut aufgenommen. Mhm. Ich mag das, wie sie diese LP gemacht hat, nämlich so mit Klappcover, mit Bildern davon, wie die Aufnahmen gemacht worden sind.
Mhm.
Das Ganze ist, also, die Siebe King Sound Hülle kommt von uns, die kann ich empfehlen. Jeder gewaschene LP, aber relevant. Ja, mhm. Es ist orange. Es klingt trotzdem relativ gut, auch wenn das keine klassische Schweizer Vinyl ist.
Mhm.
Ist also eine absolute Empfehlung, wenn jemand sagt, ich traue mich mal an moderneren Jazz ran dabei. Und in dem Fall auch wieder ohne Gesang, rein instrumental. Und wenn man noch nichts von der Hellenic Jazz Society hat und Jazz-Freak ist, das ist ein grober Fehler. Das, was diese ganze Gruppe an Sachen da erscheint, ist alles echt gut. Und es ist, wir haben schon drüber gesprochen, ne, eben Vinyl ist echt teuer geworden. Das ist noch vergleichsweise normalpreisig. Ja. Du hast es da wunderbar. Die kostet 30 Euro, kriegt ihr bei eurem normalen HiFi-Händler, kriegt bei eurem normalen Plattenhändler, kriegt ihr auch im Online-Handel. Ist eine Empfehlung, aber die mit der Aufschrift, ne? Also, ne, für den super coolen Jan, ja? Bin ja käuflich, ja? Ja, ja, ist mein, die kriegt ihr nicht, ja? Müssen wir auch was ist mir auf die auch na, Messe keiner
Box. Ja, jetzt, ja, jetzt werden dir die Unterschriften hinterhergeschmissen. Der Jan empfiehlt nämlich nur Platten mit persönlichem Zeichen.
Aber mal gucken, ob das funktioniert, ja? So, nächstes Ding. Was ganz anderes. Also, es ist das Andrew Bertu Saturday Morning Put On. Ja, so. Wenn man jetzt sagt, wer zum Teufel ist Andrew Bird? Ich kannte den ganz viele Jahre auch nicht, habe aber dann mal ein Konzert von Amy DiFranco in der Fabrik in Hamburg gesehen. Und als Vorband war da eine Einzelperson, die war die gesamte Band. Das war der Andrew Bird. Der Andrew Bird stand auf der Bühne alleine, hatte aber so eine kleine Fußpauke, auf die er dann drauf treten konnte, hatte eine Violine mit so einem Harness, eine Mundharmonika dabei und ein Mikrofon.
Okay.
Und er hat es geschafft, gleichzeitig Fußpauke zu spielen, auf der Violine zu spielen und dazu zu pfeifen.
Okay.
Und der Typ kann echt pfeifen, muss man dazu sagen.
Ja,
hat also ganz viele Sachen, die er so als Einzel-Multi-Instrumentalist gemacht hat.
Ja.
Und dachte, cool. Es gab damals ein Album, das hieß The Mysterious Production of Eggs. Mit einem Wellensittich da drauf.
Ja.
Das habe ich, das kann ich auch total empfehlen. Aber diese LP möchte ich empfehlen. Das ist gut abgehangener Jazz. Was sie aber wirklich relevant macht, die klingt fantastisch. Das
ja,
ist zwar eine Pressung von GZ Digital in der Tschechischen Republik. Die machen normalerweise keine ganz tollen Pressungen. Und auch die hier ist nicht nebengeräuscharm. Aber sie ist sowas von offen, präsent und im Mitschnitt irgendwie livehaftig, dass ich total empfehlen kann zu sagen, kauft euch einfach diese LP, wenn ihr wissen wollt, was man heute möglich machen kann, ohne ein Riesenbudget. Genau, danke, sehr gut. Und das ist die LP. Ja? Also absolute Klangempfehlung, gute Jazzaufnahmen. Achtung, es wird dazu gesungen, aber das Gute ist, der Andrew Bird, der kann tatsächlich auch singen. Ich sehe das gerade, wer da reinhören möchte, kann bei Kubus reinhören. Und wieder, das ist ein Artikel, der nicht pervers teuer ist. Ich sehe da gerade die CD, ne? 11 Euro, wenn ich das richtig sehe, 99.
11,90. Schnäppchen bei
genau,
PC.
Genau.
No.
genau so, ist eine Empfehlung, sich damit zu beschäftigen. So, und jetzt werden wir audiophil verrückt, teuer und völlig überkandidelt.
Na gut, das muss auch dazu, ne? Wir wollen ja alle abholen.
Ja, jetzt muss auch dazu. So, jetzt gehen wir in diese Box setzen. Ich muss es mal eben richtig halten.
Ui. Ja,
das ist nicht besser.
Besteck, ja?
So, Box Sets. Patricia Barber, One Step, LP und Impex Records. So, wenn man Impex Records sagt, dann weiß ich automatisch schon immer, ich habe das scharf gekriegt, dann weiß ich automatisch schon immer, das wird gut, weil die AB von macht die besten Reissues der Welt. Ich weiß, ich setze mich voll in die Nesseln mit dem Thema, weil ich ja so viele Reissue-Labels bei uns im Vertrieb habe. Hm. Aber das, was Aiden macht, ist richtig, richtig gut. Gibt es übrigens bei YouTube auch ein Video zu dem Thema, wie denn die Sachen produziert werden, von eben der Jenna Dagdagan, die du gerade schon erwähnt hattest, die bei Martin diese Begehung hat. Ja. Absolut sehenswert. Ich komme auch drin vor, aber nur wenige Sekunden, also keine Sorge. Hm. Jetzt aber mal zu dem Album hier. Gibt also diesen freundlichen Schubert, wo alles drin ist. Da steht ganz riesig drauf One Step P, also diese spezielle Art und Weise, wo man den Lackschnitt direkt in den Pressstempel konvertiert. Das heißt, man kann mit jedem Lackschnitt nur sowas wie 500 Pressungen machen.
Ja.
Der drin ist dann mit Doppel-LP geschnitten von Bernie Grundman als Doppel-45er, also die Luxusadresse, inklusive solcher Sachen. Der Zettel ist hier Jan Spiel A1, der steht da drin.
Mhm.
Und dass man sich, wenn man sich das vorstellen kann, man sieht es leider nicht so scharf, wie ich es jetzt gerne hätte. Vielleicht kriege ich es dazu, ja. Da ist jetzt in großer Größe die Patricia Barber, die auf einem Sofa liegt.
Hi.
Und die wollte unbedingt, die Amy von, das Bild in so groß haben. Und dann gab es einen Fehler in der Erstellung genau dieses Bildes. Und die Beine waren 3 Millimeter versetzt. Und ich sagte, Amy, das ist ein Mensch.
Okay.
Amy hat 3000 LP-Cover neu drucken lassen. Damit ist sie nicht einverstanden. Sie möchte da Perfektion haben, wenn sie so viel Geld dafür ausgibt. Ja? Ich denke, ey, Wahnsinn.
Geht
nur das Ganze in Hochglanz.
Ja.
Und dann da drin, natürlich, ne, so eine One-Step-Pressung. Genau die ist das. Achtung, schweineteuer und limitiert. Ja? Als Doppel-45er. Ja?
Ah.
Das ist, was klanglich möglich ist, wenn man sagt, es gibt einfach quasi unlimitierte Mittel, weil die Herstellung ist nur für audiophile Bekloppte gedacht. Und genau das macht sie da. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte einmal hören, was geht, wenn ich so ein Reissue mache. Genau das hier, man muss sie trotzdem nochmal waschen. Und ja, es bleibt Vinyl, aber das klangliche Niveau, das man hiermit erreicht, ist sowas von brillant toll, wenn man sagt, jo, wenn das alles so wäre, dann käme ich nicht mehr zum Arbeiten, ich würde ganz nur noch Musik hören.
Ja, du, also ich meine... Das
passiert sogar von optimierter normalerweise kein Jazz hören.
Das glaube ich dir gerne und ich bin ja auch Riesenfan von Impex Records, da gibt's ja auch ein schönes Video von Jana Loves Hi-Fi, liebe Grüße übrigens Jana, wo sie bei Impex Records mal zu Gast war, also auch sehr sehenswert, wo man das dann sieht, auch diese Leidenschaft, ne, die da wieder dahinter steckt und da ist echte Woman Power ja dahinter, ne, das wissen ja viele gar nicht, wo wir es eben von den Frauen hatten und ja, also ich, meine erste Platte, die ich auf meinen Kanal ausgepackt habe, war auch eine Impex Records, das war damals die Friday Night in San Francisco, ne,
ja.
Die Meola und so weiter und das war einfach eine Platte in Perfektion, ja, und ja, du sagst es, da sind dann die Preise mal höher, aber die Kenner, die wissen es zu schätzen und die bereit sind, das zu zahlen, die machen es dann auch gerne, weil sie wissen, ja, mehr geht nicht, ne, das ist, da gehst du halt in Sachen Vinyl, gehst du halt all in, ne, das ist einfach so.
Ja, ist so, also wir haben erstaunlicherweise sehr viele Kunden, die genau das wollen.
Ja.
Ich stelle immer wieder mit Entsetzen fest, ich gebe ja immer gerne Musiktipps von jemandem, hey, das kennst du noch nicht, das hättest du aber gerne.
Mhm.
Das ist ganz, ganz schwierig, jemandem zu sagen, das ist wirklich gut, hör dir das an.
Ja.
Aber die 20. Ausführung von Oscar Peterson Trio, We Get Requests, überhaupt kein Problem, der Kunde hat ja schon 19 davon. Der kauft auch den 20. nochmal. Das ist eine ganz düstere Geschichte in unserer Branche. Wir lügen uns ja in die Tasche, dass wir es wegen der Musik machen. Mhm. Nein. Die Hi-Fi-Leute machen es wegen des Klanges. Die Musik ist nur Nebenkriegsschauplatz.
Nebenschauplatz, ja. Du hast es ja auch so schön im Eingangsgespräch offline gesagt. Platten können ja auch anders teuer sein, nämlich wenn man im Ausland bestellt. Also sprich, es muss nicht immer irgendwie hier die MoFi oder die Impacts sein, dass dann die Preise mal hochgehen. Ne? Hast ja auch deine Anekdötchen zu, ne?
Ja, ich habe also heute Morgen erst mir in Amerika eine Schallplatte bestellt. Und zwar ist es tatsächlich so, es gibt ein Sheryl Crow Reissue bei Universal Music in den USA. Mhm. Das kostet dezente $27.99 da. Mhm. Also nicht pervers teuer. Und man muss aber das Kleingedruckte lesen.
Ja.
Das ist ihr Album Tuesday Night Music Club. Das ist das, wo All I Wanna Do drauf ist. Ne? Mhm. Den Song, den sie eigentlich gar nicht drauf haben wollte, weil sie mich so doof fand, weil sie sagt, das wird nie was. Aber ne? Das Management fand, der muss da drauf, aber eher so zum Schluss, weil der ist nicht so wichtig.
Ja.
Wir wissen die Geschichte mal ein bisschen anders. Mhm. Und 27,99 klingt nicht teuer. Aber wenn man dann die Variante haben möchte, die Bernie Grundman neu geschnitten hat, und genau das ist, die muss man halt die US-Variante kaufen,
ja, ja.
Dann und kommt erst $41.15 Versandkosten da drauf.
Mhm.
Das heißt, die Versandkosten sind teurer als die Schallplatte selber. Und auf die Summe aus Versandkosten und Warenwert kommen dann die deutsche Umsatzsteuer drauf.
Mhm.
Und dann muss es immer noch verschickt werden und hier hoffentlich heil ankommen, weil
sonst wieder
das
zurück.
Wird nicht als Express und mit Spezialverpackung gemacht. Das macht Universal Music. Die sind nicht für die tolle Qualität ihrer Verpackung bekannt.
Ja? Mhm.
Das heißt, das macht irgendein dämlicher Packroboter wahrscheinlich.
Ja, da haben wir wieder die KI. Schmutzt. Die KI falsch platziert. Ne?
Ja, super. Ne? Also wird schon gehen. Hat jemand berechnet, ja, das geht zu wenig kaputt und aus Europa schicken die das eh nicht zurück. Also wir haben das Geld, du hast das Problem, uns egal. Ja?
Also ich weiß genau, was du meinst. Also jetzt nicht mit Universal, aber mit diesem Thema an sich, weil wir ja häufig Platten empfehlen, dann auch USA und UK. Manchmal warten wir dann gierig. Wann kommt die Platte? Kommt sie überhaupt in die EU? Kommt sie nach Deutschland? Müssen wir wieder in Irland bei Spin Dizzy oder so bestellen. Ne? Und das sind immer so diese Themen und wir posten ja dann immer in unserem Broadcast-Channel bei Instagram vorzüglich als erstes dann die Links, auch in die ausländischen Shops, ne? Sind dann immer so eine Warteposition, kommt's noch oder ist es dann direkt ausverkauft? Und könnt gerne mal den QR-Code noch scannen, das ist Vinyl und News, das ist dieser Broadcast-Channel hier bei YouTube eingeblendet, ansonsten unten in den Shownotes. Und ja, dann weiß man halt, und manchmal beiß ich halt eine saure Apfel und dann sage ich, okay, also die Pressung kriege ich jetzt wirklich nur da und jetzt bestelle ich sie halt, aber das kann ich halt auch nur homöopathisch machen und nicht ständig, ja, sonst wird es einfach so teuer und dann mache ich ja ab und zu ein Gewinnspiel. Jetzt habe ich vor kurzem, hat jemand aus USA gewonnen, ne, die Platte war 40 Euro wert und über 50 habe ich bezahlt, um sie da hinzuschicken, auch geil, ne, so, da war der Gewinn gleich mehr als verdoppelt.
Er muss eventuell noch verzollen in den USA.
Trotzdem liebe Grüße, das haben die auch gesagt bei DHL, auch liebe Grüße. Also alles nicht so einfach, deswegen vielleicht so ein bisschen weniger Zollstreit könnte der One Community helfen. Aber ja, da haben wir ganz andere Probleme. Da ist das noch eine Kleinigkeit am Rande. Ja. Nee, aber fühle ich total mit dir und ja, das sind halt die Geschichten. Auch das sind die nicht Lachgeschichten, sondern das sind eher die Schmerzgeschichten, die man dann häufig hat, wenn man dann eben auf ganz bestimmte Pressungen aus ist. Ne. Ja, ihr Lieben, also wir sind so ziemlich am Ende des Talks. Jan, ich würde jetzt dich nochmal fragen, kannst du nochmal in Ruhe überlegen, ob es noch irgendwas gibt, was du gerne der GVC, der German Wine Community auf den Weg geben würdest oder auch der HiFi Community, was du noch nicht gesagt hast. Und Thomas, frage ich so lange, wirst du eine von Jans Platten auflegen?
Also rein klangmäßig würde mich die erste einfach mal interessieren,
okay.
was das für eine Musik ist. Mhm. Das denke ich mal, das könnte mir schon so einfach nur von den Erzählungen gefallen.
Ja, fand ich auch spannend. Ja.
Und ja, die letzte, ich kenne zwar teilweise die Platte, die da im eigentlichen Sinne ja abgespielt wird, aber manchmal juckt es eben doch schon, dass man sagt, okay, man kauft sich mal die neue Pressung oder hier eben die One Step. Ich habe ja selber auch schon einige One Steps. Und bin da eigentlich schon begeistert, was dann rüberkommt. Ich benutze die aber meistens wirklich nur, muss ich sagen, zum Nebenbeihören, also mich da hinzusetzen. Mir ist der Inhalt dann schon ein bisschen wichtiger als der Klingklang. Und da werden sie also da etwas missbraucht. Das Blasphemie. Aber letzten Endes macht Spaß, Musik zu Auto, egal mit welcher Scheibe man so reinhört. Ja, aber ich denke mal, das erste, das werde ich mir dann sicherlich beim einschlägigen Vertrieb dann mal bestellen. Spätestens morgen.
Jan hat da eine
Empfehlung. Ich bin ja fast jeden Tag dabei. Und Ja, nee, das würde mich dann schon mal interessieren. Abgesehen mal vom Preis, aber nur so, wie Jan das erzählt hat, das würde ich sagen. Passt schon. Ja, und sonst mein Schlusswort, sage ich mal so, zerrt eure Nachbarn vor eine gute Stereoanlage. Mhm. Die sollen ihre Musik mitbringen. Kann jeder Hobbyist kann da diesbezüglich Multiplikator sein. Ob das ein Junge oder Alt ist, spielt keine Rolle. Und setzt euch gemeinsam hin, hört das mal an. Und wie gesagt, wie Jan schon gesagt hat, wenn die Leute erstmal mitkriegen, wie ein Stereoabbild funktioniert, für Jung und Alt ist es immer ein tolles Erlebnis. Und versucht das in die Welt zu tragen.
Sehr schön. Damit, Jan, hast du das vorletzte Wort, weil ich würde natürlich noch den Weg in die Sommerpause abbinden. Ja.
Du musst immer das letzte haben.
Sorry.
Ich habe was eher Philosophisches.
Gerne.
Wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, wie teuer das sein kann und wie teuer Schallplatten sein kann und wie viel Geld man für eine HiFi-Anlage ausgeben muss. Und natürlich ist es ein Thema, teuer ist im HiFi ein Ding. Also wenn ich über Martin nachdenke, wir haben einen Lautsprecher für mehr als 200.000 Euro im Vorführbestand. Einfach, weil es Menschen gibt, die wollen sowas hören. Ich wünschte, ich würde sie viel häufiger verkaufen, aber das ist nicht so. Aber es gibt Menschen, die wollen sowas einfach mal hören.
Ja.
Und dafür bieten wir das an.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, was ist eigentlich wirklich Luxus? Das kann ich ganz anders definieren.
Mhm.
Und zwar ist für mich persönlich Luxus und vielleicht auch irgendwie Lebensqualität, wenn ich schaffe, nach Hause zu kommen und ein ganzes Album Musik zu hören. Ob das jetzt im SACD-Spieler ist oder ob das auf dem Plattenspieler ist, ist gar nicht so wichtig für mich. Für mich ist runterkommen können, in die Musik kommen können und damit geht es mir gut. Und wenn ich das Erlebnis hatte, dann war das ein guter Tag. Egal, wie viel Blödsinn und Scheiß vorher an diesem Tag passiert ist, dann ist der Tag wieder gut und dann bin ich auch irgendwie angekommen. Und das würde ich eigentlich gerne allen mitgeben, die da sitzen und sagen, ey, alles nur Stress und nur doof.
Hm.
Die beste Therapie, eine kleine Musikanlage und deine eigene Musik, die du selber auswählst.
Hm.
Hör dir jeden Tag ein eigenes Album an, von Anfang bis Ende, ohne Pause wegrennen, aufs Handy gucken, sonst was tun dabei.
Mhm.
Danach geht's dir gut. Das war mein Wort zum Sonntag.
Das war so wunderschön, Jan. Das kann ich dann nur mit meinen abbindenden Worten wieder in der Stimmung kaputt machen. Und trotzdem mache ich's. Jan, tausend Dank für deine Zeit. Es war uns eine Ehre, mit dir zu reisen. Vielen Dank, Thomas. Und ich winke mit diesen Worten in die Runde und sag: Das war Vinyl und HiFi Coffee Break mit Jan Sibbeking von Sibbeking Sound. Ich danke dem Jan sowie dem Thomas, aber natürlich auch euch da draußen, euch Zuschauer und Zuhörerinnen auf YouTube und die Podcast-Hörerinnen im Vinyl und Podcast. Wenn ihr auf YouTube seid, lasst mal ein Like da. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Kommentar zu den angesprochenen Themen oder ganz anderen, die euch reizen. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht das Abo für YouTube und vielleicht auch die Glocke mit dazu, damit ihr neue Videos dann wieder mitkriegt, wenn es soweit ist. Wenn das einer der besten Talks war, die ihr seit langem gehört habt, dann könnt ihr es natürlich auch hypen. Ansonsten, wenn ihr beim Podcast seid, egal ob Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music und wie sie alle heißen, abonniert den Podcast, das hilft uns ganz arg. Verteilt Sterne auf den Plattformen, wo es möglich ist. Oder schreibt mal, wenn ihr jetzt sowieso gerade selber eine Sommerpause macht und schön irgendwo gemütlich euch hingelegt habt mit einem kalt oder warm Getränk, eine kleine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts, das würde uns ganz arg freuen. Vinyl und geht nämlich jetzt auch in die Sommerpause. Ihr habt also jetzt Zeit in Ruhe, noch ein paar frühere Videos anzuschauen oder ältere Podcast-Folgen zu hören. Auf Social Media gibt es den ganzen Sommer über weitere Plattenempfehlungen. Also bis Ende des Jahres sind es auch bereits spannende Sendungen mit frischen Themen und Gästen bereits geplant. Wir werden auch wieder in der neuen Season dort vor Ort sein, wo spannende HiFi-Produkte entstehen oder vorgestellt werden. Seid gespannt und damit sage ich vielen Dank für euer Interesse an den Menschen, die HiFi für uns alle lebendig machen. Macht's gut. Ciao.